Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, und damit herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Heute mit einer Preview von All In. Mein Name ist Markus Grönemann und bei mir ist der David von Nein, verdammt.
Sag es ruhig, nee, das lassen wir drin.
Es war mal Mann TV. Jetzt auch Screen.de, nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen und alle anderen.
Technisch affine Menschen, Gamer, Filmfans, alles dabei. Auf jeden Fall hallo und ich habe richtig Bock. Und du auch, oder?
Ich auch, ja. Also All In, letztes Jahr schon große Nummer, diesmal vielleicht ein paar Zuschauer weniger im Stadion, aber ich finde, die bessere Card bekommen wir heuer. Und auf jeden Fall, aber das haben wir, ich glaube, beim letzten Review schon anklingen lassen, auf jeden Fall den besseren Bild auch für die einzelnen Matches.
Ja, aber sowas von. Also das, was wir halt, letztes Jahr war halt die Veranstaltung super, war riesig. Die Matches waren großteils richtig, richtig, richtig gut, aber der Aufbau fehlte. Und dieses Jahr hat man halt wirklich viel aufgebaut. Nicht überall, es gibt auch Kritikpunkte, aber gerade die wichtigen oder die großen Matches, die wurden lange aufgebaut. Das war auch nichts jetzt, ja, in zwei Wochen geht's los, sondern nee, die haben allen Aufbau und die sind vor allen Dingen sehr unterschiedlich aufgebaut worden.
Das stimmt. Also wir hatten teilweise einen sehr langfristigen Aufbau, wir hatten ein bisschen einen kürzeren Aufbau. Wir nehmen das Ganze jetzt hier auf am Dienstag, also noch vor Dynamite. Das findet ja morgen auch erstmals in Großbritannien statt, in Wales.
Sag ruhig warum. Also jetzt machen wir die Leute neidisch. Einfach so, wir machen das ja so früh eigentlich normalerweise nicht, aber wir müssen es machen, weil der Markus.
Weil der Markus am Freitagmorgen schon nach London startet. Also für alle, die sich noch ans letzte Jahr erinnern, ich gebe mir erstens mal die Blöße, nicht mehr erst am Samstag hinzufliegen, wenn ich mir Samstag schon die ersten Shows anschauen möchte. Deswegen geht es für mich schon Freitagmorgens los. Ich nehme dafür auch noch die Fozzy-Show mit Special Guest Swerve Strickland mit am Freitagabend. Sofern mich mein Flieger rechtzeitig dorthin bringt. Und genau, Donnerstag ging es bei mir aus beruflichen Gründen nicht mehr. Deswegen haben wir jetzt ein bisschen früher schon gestartet mit der Aufnahme.
Ja, dann lass mal loslegen. Wir haben viel zu bequatschen.
Ja, dann beginnen wir mal, würde ich sagen. Also zum Stand jetzt kennen wir 10 Matches. Wir gehen davon aus, gibt so Gerüchte, 12 bis 14. Pre-Show wird sicher noch einiges dazukommen. Da haben wir derzeit ja auch erst ein Match. Das hat es aber in sich, also auf das freue ich mich vor allem auf die beiden männlichen Mitglieder dieses Matches. Es ist ein Mixed Tag Team Match. Und zwar haben wir auf der einen Seite hier Tomohiro Ishii und Willow Nightingale, der ja auch aktuell den CMLL Women's Title hält, gegen Chris Statlander und Stokely Hathaway. Ja, also Stokely muss hier gegen Ishii ran. Und es gibt ja auch eine Stipulation hier für das Singles Match zwischen den beiden, das ja noch um den CMLL-Titel ansteht.
Ja, da hat man ein bisschen die Brücke geschlagen. Es ist ja, glaube ich, zwei Wochen später gibt's All Out.
Genau, also nicht zwei Wochen später
zumindest. Absoluter Wahnsinn. Das ist so verrückt, das so zu booken. Aber man nutzt es zumindest und sagt, ey, es ist ein Zero-Hour, also Kick-Off-Show-Match. Wahrscheinlich auch das letzte Zero-Hour-Match, tippe ich mal. Und die Sieger dürfen halt die Stipulation bei All Out zwischen Nightingale und Statlander bestimmen, was auch wahrscheinlich das finale Match sein wird zwischen den beiden, dass die Fehde endet. Es wird auch wahrscheinlich das Match sein, das haben wir nämlich noch vergessen zu sagen, was ihr zusammen mit dem Ulf gucken könnt. Weil der Ulf, der macht ein Watch Together. Das heißt, Livestream, er guckt es auf YouTube, auf unserem Channel, headlock.de. Und ihr dürft dabei sein. Bitte unterstützt ihn. Er ist nämlich ganz alleine. Könnt mit ihm schauen, mit fiebern, Spaß haben. Wird eine coole Sache. Und ich glaube, das Match wird auch unterhaltsam, weil ich mich vor allen Dingen frage, was macht der Hathaway da? Weil das ist halt nicht unbedingt ein Wrestler. Und naja, der ist auch nicht unbedingt der Größte. Ist ein Schmalhans. Und ich hoffe, dass das ja nicht zu sehr zu Comedy verkommt, sondern dass man das ein bisschen nutzt, um Statlander nicht nur gegen Nightingale in den Ring zu schicken, sondern halt auch gegen Ishii.
Naja, und vor allem, also ich glaube, ich kann dir sagen, was Stokely Hathaway da machen wird, der wird nämlich sterben. Der wird hier von Tomohiro Ishii, also für die, die ihn nicht kennen, der Stone Pitbull, das ist so ein Granitblock aus Japan, der halt, ja, so das hätte auch gut bei Ringkampf reingepasst. Absolute Härte, beste sportliche Leistung des Abends, bringt er auch häufig. Also ich freue mich da auf die eine oder andere Aktion, die der gute Stokely da wohl einstecken wird. Ich gehe aber mal davon aus, da wird es vielleicht irgendwie eine kleine Schweinerei geben und ja, Chris Statlander könnte sich da vielleicht am Ende doch irgendwie durchsetzen. Würde natürlich Sinn machen, wenn sozusagen hier der Heel mit der Stipulation in den nächsten Pay-Per-View reingeht.
Ich glaube sogar, dass Hathaway das Ding gewinnt. Dass er am Ende den Pin macht. Er weiß zwar dann selber nicht wie, aber durch Statlander und irgendwelche Eingriffsversuche und Übertölpen und oder sie schlägt irgendwie Nightingale zum Beispiel K.O. und er fällt dann quasi drauf und dann gibt's den Pin. Irgendwie sowas fände ich nicht unpassend. Auf jeden Fall musst du das Match eigentlich nutzen, um Statlander halt als dieses Beast darzustellen, weil sie ist auch die einzige Wrestlerin, muss man auch sagen, bei AEW, die sich halt auch gegen Männer stellt, also im Ring, wo man das jetzt ein paar Mal geteased hatte. Und ich finde das nicht verkehrt. Also ich will auf jeden Fall erstmal, dass diese Fehde zu Ende geht, weil ich finde, die war gut, ist mir jetzt nur ein bisschen zu lang, weil es so viele Aufeinandertreffen gab zwischen Chris und Willow. Aber zeitgleich finde ich es richtig, wie man Statlander einsetzt. Und das ist so eine, wie man sagen, so eine Midcard-Fehde, die halt keinem wehtut. Aber das Wichtige ist, dass es überhaupt eine Fehde gibt in der Midcard bei den Frauen. Und ich habe auch Bock, ich tippe auf jeden Fall auf die Heels.
Bin ich gespannt und ich werde mal schauen, also wenn es das WLAN vor Ort zulässt, habe ich zumindest vor, mich auch mal stellenweise im Chat mit einzuklinken im Watch-Along. Also vielleicht kann ich den einen oder anderen Live-Eindruck da noch ein bisschen mit hineinwerfen, wenn mich das Internet denn lässt. Ja, Midcard, also wir beginnen dann auch schon hier. Im Moment haben wir sonst keine Pre-Show-Matches am Dienstag, wie gesagt, vor Dynamite angekündigt. Ja, auch eher in der Midcard angesiedelt, das erste Titelmatch, das mir hier auch bei Cage Match angezeigt wird, wenn ich mir hier die Card aufrufe. Da geht es nämlich um den FTW-Title, also wie er ihn nennt, um den For the World-Title. Chris Jericho trifft hier auf den, ja, wieder zurückgekehrten Hook, der gesagt hat, er hat zwar im Moment nur ein Auge, aber mit dem sieht er sehr gut und wird sich hier natürlich Chris Jericho entsprechend vornehmen.
Ja, was sage ich da? Also erst einmal muss ich sagen, der Learning Tree, man hat die Kurve gekriegt. Also anfangs hat es bei mir nicht gezündet. Irgendwann kam dieses Hey Guys, mochte ich es irgendwann. Also Jericho ist da echt gut. Was mir bei dann halt richtig gefallen hatte, war halt, dass der Learning Tree quasi ja dieses Trio so nach und nach auseinandergenommen hat. Und das war halt so ein bisschen, ja, wir sind nicht nur die Durchgeknallten, sondern wir sind halt wirkliche Psychos. Also Jericho hat das sehr gut gespielt, auch Big Bill hat es gut gespielt beim Keith E. Und das gefällt mir. Was mir halt gar nicht gefällt, also wirklich absolut gar nicht, ist, dass es schon wieder Jericho gegen Hook gibt. Weil ich habe halt das Gefühl, da tritt man auf der Stelle. Gerade bei Hook. Hook muss halt weg von diesem Titel.
Also wenn du zurückdenkst, das ist nämlich genauso, was ich auch sagen wollte, von wegen tritt auf der Stelle. Was hatten wir denn letztes Jahr? Wir hatten letztes Jahr Hook, der in Wembley seinen FTW-Titel zurückgewinnen wollte. In dem Fall gegen Jack Perry. Das ist ein Match, das ist uns aus ganz anderen Gründen dann in Erinnerung geblieben. Nicht unbedingt oder sehr wenig von dem, was im Match passiert ist. Aber ja, Hook ist eigentlich, wenn du es streng betrachtest, genau wieder an der gleichen Stelle wie letztes Jahr, außer dass es jetzt von der Pre-Show zumindest in die Main-Show geschafft hat.
Ja, und vor allen Dingen, er hat sich auch nicht entwickelt. Also ich finde, bei Hook, das werfe ich ihn halt weiterhin vor. Allerdings muss man sagen, er ist noch jung. Ne? Also da kann sich noch ganz, ganz viel in der Karriere ändern. Aber seine Matches sind immer noch die gleichen. Seine Art, wie er auftritt, finde ich, ist halt immer noch das Gleiche. Ich finde ihn in Promos sehr schwierig, weil das halt alles so ein bisschen gekünstelt, cool, lässig wirkt. Und ich finde, dieser FTW-Titel, der tut ihn auch nicht gut. Also mein idealer Wunsch wäre, also erst einmal, ich habe nicht so viel Lust auf das Match. Das Kluge ist aber dabei, weil Jericho ist halt im Ring ein bisschen schwierig geworden, aber durch diese Regelung bei diesem Championship, dass halt quasi alles möglich ist, kannst du das gut kaschieren. Also du kannst ja wirklich eine wilde Klopperei machen. Ich denke halt auch, dass dann Big Bill und Brian Keyes kommen raus irgendwann, aber Hook ist ja auch nicht alleine, also kommen seine Buddies auch noch irgendwie raus für so One Night Only, quasi nochmal Joe zurück, obwohl er Dreharbeiten hat. Irgendwie so, aber ich möchte unbedingt, dass Jericho das Ding gewinnt und das Hook weg von diesem Titel ist und dass am besten Jericho irgendwann in diesen, ja, in diesen Psychomodus, in den er halt ab und an verfällt oder immer mehr verfällt mit den Leon und Tui, dass er dann diesen Titel begräbt, dass er rausgeht aus AEW, weil ich finde, Hook braucht ihn nicht, und wenn Hook ihn nicht braucht, braucht diesen Titel niemand.
Gut, du kannst noch was anderes machen. Es kann Hook natürlich den Titel schon gewinnen und kann ihn dann sozusagen an Taz zurückgeben, kann sagen, den brauche ich jetzt nicht mehr. Ich hole mir jetzt einen richtigen Titel, und das Hook vielleicht, den vielleicht lässt ihn einschmelzen, macht sich eine goldene Chips-Tüte draus oder so.
Alles ist besser als das aktuell. Also mit Jericho macht das halt gut, dadurch, dass er halt mittlerweile 48 Millionen Tage diesen Titel hält. Was ich sehr lustig finde im Übrigen, dass dieses Streak halt gigantisch ist. Unrealistisch, aber gigantisch. Aber irgendwas muss passieren. Also ich möchte wirklich, dass das vielleicht das letzte Match ist von einem FTW-Titel bei einem Pay-Per-View. Und ich hoffe, dass die beiden es hinkriegen, ein unterhaltsames Match rauszuhauen. Ich glaube nicht, dass es super spannend wird, aber unterhaltsam hat Jericho, seit er den Titel hat, eigentlich gut gemacht. Das muss man ja auch mal lobend erwähnen, dass die Matches, die er hatte, durch diese Stipulation, dass er sich halt was einfallen lässt. Und sei es halt Hufeisen da mal oder mal Pucks da oder sonst was, dass das alles so ein bisschen durchgeknallt hat. Und ich glaube, er weiß ja auch, was seine Schwächen sind und was Spaß machen kann. Und dadurch hast du ja auch ein Match, was sich von den anderen ein bisschen abhebt. Also hoffen wir das Beste, aber ich tippe einfach mal auf Jericho, weil ich finde, bei ihm sieht der Titel besser aus. Und Jericho muss auch mal ein Pay-Per-View-Match gewinnen.
Das stimmt natürlich. Also, ja, können wir gespannt sein, wie es hier weitergeht. Ich gehe auch davon aus, Shibata werden wir ziemlich sicher sehen, und bin gespannt. Ja, vielleicht kann sich hier Samoa Joe auch von seinen Dreharbeiten ein bisschen freispielen. Wäre natürlich ein idealer Zeitpunkt, auch hier Joe mal wieder zu bringen. Ja, es geht dann weiter. Also, jetzt haben wir da schon einige Namen genannt, und wir werden auch, also auf jeden Fall viele, 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 viele verschiedene Wrestler sehen auf dieser Card. Weil wenn ich jetzt so mal weiter sehe, bis wir hier zu den reinen Singles-Matches kommen, da dauert es noch ein bisschen. Und ein weiteres Match ist übrigens im Moment auch mit Ausnahme von dem Pre-Show-Match das einzige Match, wo es nicht um einen Titel geht, aber um eine Chance auf einen Titelkampf. Das ist hier nämlich das Number One Contendership Casino Gauntlet Match. Gewinner bekommt hier einen Shot auf den AEW World Title, und für den Nummer 1 Spot qualifiziert hat sich ja schon Orange Cassidy, und ich glaube, David, nachdem es hier ja ganz unterschiedliche Casino-Matches schon gab bei AEW, müssen wir auch mal kurz darüber sprechen, was es denn mit dem Casino Gauntlet auf sich hat und wie da die Regeln sind.
Also erst einmal muss ich sagen, es gibt vielleicht noch ein zweites Match auf der Card, worauf ich spekuliere, was nicht um Titel geht, aber da kommen wir gleich dazu. Bei der Casino Gauntlet, beziehungsweise Gauntlet-Match, man muss dazu sagen, das ist in meinen Augen das Potenzial für AEW, dass es deren eigener Royal Rumble wird. Weil ich finde, dass diese Matchart, die ist halt, ich hätte nicht gedacht, dass es funktioniert, aber wir haben die halt jetzt schon gesehen, und das war halt unfassbar spannend. Das Prinzip ist halt, der erste Pin beendet alles. Und es gibt halt eine Reihe von Wrestlern, die halt nach und nach reinkommen. Aber trotzdem gilt halt, ab einem Pin oder Aufgabe oder sonst was ist halt Ende. Und das macht halt schon eine Spannung aus, weil du halt nicht weißt, wann ist Schluss. Theoretisch, rein theoretisch, könnte auch nach 2 Sekunden Ende sein und es kommt gar keiner mehr raus. Es kann auch sein, dass das Ding 30 Minuten geht und da gibt's dann einen Pin oder einen Sieg. Und wie gesagt, ich bleib dabei. Ich hätte niemals gedacht, dass das spannend sein kann. Aber ich fand dieses letzte Gauntlet-Match, das war so unterhaltsam. Und es kam ja auch super bei den Fans an. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum man das halt jetzt hier wiederbringt. Weil das Feedback war ja wirklich, dass das gefeiert wurde. Es war richtig unterhaltsam und man wollte halt mehr davon. Und vielleicht wird es ja Tradition, dass man sagt, bei All-In gibt es immer dieses Gauntlet-Match. Und da hätte ich halt nichts gegen. Wer der Sieger wird, kann ich null sagen, weil wir wissen bislang nur, Orange Cassidy ist dabei. Man kann sich ja ein paar Wrestler ausdenken, die auf jeden Fall dabei sein werden. Ich denke mal, so ein Roderick Strong kommt halt raus in dem Bereich. Aber wer es machen wird, weiß nicht, vielleicht auch irgendwie ein Debütant. Es wird spannend sein. Es wird vor allen Dingen spannend zu sehen sein, wie schnell ist das Ding vorbei oder wie lange geht das?
Genau, was ist denn dein Tipp? Naja, im Gegensatz zu, das ist es ja, also das war dieses Gauntlet-Match, für die jetzt immer noch nicht wissen, wovon wir sprechen, das war das Gauntlet-Match, das letztlich dann Will Ospreay gewonnen hat. Da hat er ja seinen Title-Shot gegen Swerve bekommen, auf diese Art und Weise. Und deswegen ging es hier ja auch um den Nummer-1-Spot, weil normalerweise die WWE-Gauntlet-Matches, da kommen halt nach und nach Leute rein und sozusagen der Letzte, der dann noch übrig ist, der macht das Ding. Und in dem Fall ist aber hier natürlich der beste Spot der erste, weil dann kannst du von Anfang an sozusagen versuchen, gleich mal auf den Sieg zu gehen. Orange Cassidy wissen wir. Ich könnte mir vorstellen, ist jetzt nur ein Tipp, wir haben noch nichts in die Richtung gehört, aber wenn ich einen neuen Namen bringen will, den ich hier spektakulär aussehen lassen kann, wir wissen natürlich, dass Ricochet nicht bei der WWE verlängern wollte und ich sag mal, ein Debüt in Wembley, wo er vielleicht sich gleich mal einen Titelshot erkämpfen kann, das wird den natürlich gleich mal hier in die großen Main-Event-Riege richtig hineinbringen. Also der kommt ja ein bisschen so aus der Midcard von der WWE und wenn du den jetzt hier entsprechend positionieren möchtest, dann wird sich hier natürlich Ricochet anbieten, aber wissen wir natürlich nicht, ob der überhaupt da ist. Und ansonsten, ja, also Roderick Strong hast du genannt. Ich glaube, man kann so spekulieren, wahrscheinlich mal alle bekannteren Namen, die bis zum Ende nicht auf der Card sind, können wir uns da vorstellen. Und ja, ich kann mir vorstellen, ein paar, vielleicht bringt man auch Hologram und Beast Mortis und so Leute hinein, die einfach wirklich für ein paar Minuten hier was Spektakuläres abliefern können. Also es wird so ein bisschen ein wildes Match werden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man da vielleicht ein, zwei lokale Wrestler hineinbringt, auf den RevPro, also Michael Oko könnte ich mir zum Beispiel ganz gut vorstellen, Luke Jacobs könnte ich mir vielleicht vorstellen, also dass man vielleicht das auch nutzt, um hier ein paar Leute aus England von RevPro vielleicht mit auf die Karte zu bringen.
Was ist denn mit, ich schlag mal direkt die Kerbe rüber zum möglichen Match, was noch fehlt, wovon wir beide denken wir ausgehen, Okada gegen Hangman, dass man das irgendwie schafft, das eine Woche vorher festzulegen, aufzubauen, ich weiß es nicht. Also aufgebaut hat man es ja so gesehen ein bisschen. Was ist denn, wenn man halt sagt, ey, nee, dieses Match kriegt der gar nicht, sondern die beiden kommen hier rein?
Es ist natürlich auch möglich. Also wir haben ja einerseits jetzt noch bei Dynamite das Match Okada gegen Claudio Castagnoli, wobei Claudio dann ja gleich wieder weg muss. Der ist nämlich am Freitag bei CMLL, da gibt es ein großes 20-Personen-International-Team-Match. Das ist überhaupt die Frage, kommt Claudio dann, also fliegt er sozusagen von Wales nach Mexiko, von Mexiko wieder zurück nach England? Ja, vom Hangman wissen wir noch nichts. Der hat sich zuletzt ja wieder hier mit Jeff Jarrett auch geprügelt. Also gibt es natürlich die einen, die sagen, vielleicht bekommen wir irgendwie Hangman gegen Jeff Jarrett. Wir haben ja auch nach Blood and Guts auch mit diesen ja Streitereien, die es da gab oder Unstimmigkeiten, Reibereien, Spannungen, wären wir hier eigentlich natürlich vom Hangman gegen Okada ausgegangen. Das wäre natürlich auch ein Match, das hier Wembley würdig wäre. Also wäre mir natürlich lieber, als wenn du die zwei hier irgendwie mit ins Match packst. Würde auf der anderen Seite natürlich den Hangman die Möglichkeit geben, da doch noch irgendwie wieder sein Titelmatch zu bekommen, um hier irgendwie gegen Swerve nochmal ranzudürfen, sollte der den Titel behalten.
Das ist es halt. Man muss ja dazu sagen,
es sind sehr viele Moving Parts.
Ich grätsch mal kurz rein. Big sorry dafür. Ich finde Hangman unfassbar interessant. Also er ist auf jeden Fall für mich, obwohl er gar nicht im Fokus ist, so einer der spannendsten Charaktere momentan bei AEW, weil ich finde, das wird so wahnsinnig gut von ihm erzählt. Es gab auch diese eine Backstage-Promo von ihm, wo er da im Flur stand und die war so brutal gut. Und dieses fast schon psychomäßige, verbissene Ziel, eigentlich nur Swerve, dass er halt wirklich dieses Fadenkreuz hat, nur auf Swerve. Er sagt ganz klar, obwohl er gegen andere kämpft oder sonst was, das ist mein Ziel. Und ich glaube, dass diese Story, die man jetzt halt wirklich über lange Zeit erzählt, All-In ist der richtige Ort dafür. Wie man es macht, weiß ich nicht. Ich kann mir selbst vorstellen, dass, keine Ahnung, kämpft gegen Okada und das Match ist weit vor der Casino Gauntlet und er nimmt jemand anderen, beispielsweise verprügelt irgendeinen, was weiß ich, Hologram kommt raus und der wird verprügelt und stattdessen geht Hangman rein, um das Ding zu machen, würde ich auch mitnehmen. Genauso kann ich mir vorstellen, dass er im Main Event eingreift. Aber so oder so finde ich wichtig oder ich fände es gut, wenn diese Hangman-Story quasi dort weitergeht bei All In. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie muss sie weitergehen. Deswegen könnte ich damit sehr gut leben. Ich hätte aber auch gerne ein Singles-Match, ganz ehrlich. Gerade weil Okada ein bisschen in der Luft hängt, für mich.
Ja, das auf jeden Fall, ja. Und wie du sagst, also Hangman, der ist natürlich sehr interessant, weil, warum, der ist im Moment wirklich ein dreidimensionaler, vielschichtiger Charakter. Das ist nicht so ein einfacher, ich bin hier der Gute, ich bin hier der Böse. Er ist in seinen Augen hier immer noch der Gute, der Ehrliche, der eigentlich nichts falsch gemacht hat und der halt diese Rache noch immer will. Also mittlerweile die Leute jubeln, hat man jetzt auch wieder ein bisschen verändert. Da ist jetzt mehr Brian Danielson natürlich hier der große Held, aber die Leute jubeln eigentlich einem Swerve Strickland zu, der noch vor ein paar Monaten hier ja ins Kinderzimmer bei Swerve beim Hangman eingebrochen ist und quasi dessen Sohn, wenn wir das glauben können, bedroht hat. Und ja, der Hangman sieht da natürlich immer noch rot.
Und er sieht auch Reaktionen, muss man auch dazu sagen. Das ist natürlich total suspekt. Dadurch, dass eigentlich verhält er sich ja wie ein Heel, denkt, er wäre ein Guter. Und bei ihm haben wir es aber so, dass die Argumente, die er bringt, komplett nachvollziehbar sind für mich. Also ich kann jetzt halt sagen, ey, was du machst, ist falsch, aber ich weiß warum.
Und ja, deswegen ich mein, ist das so spannend. Das ist natürlich so. Also wenn ein Typ irgendwie vor 3-4 Monaten noch im Kinderzimmer von meinem Sohn steht und den bedroht und die Leute den dann trotzdem toll finden, dann will ich den trotzdem nach wie vor umhauen. Also ich kann das natürlich nachvollziehen und das macht natürlich den Charakter interessant. Also dem ist es auch völlig egal. Der hat sein eines Ziel und er hat es ja selbst gesagt, dann kommen ständig irgendwelche Idioten, mit denen ich mich beschäftigen muss. Seien es jetzt hier irgendwie die Young Bucks oder Okada vielleicht, mit dem er sich irgendwie rumstreiten muss. Dann kommt hier irgendwie Jeff Jarrett, der ihm da im Weg steht, zu seinem Titelmatch zu bekommen im Own Hard Cup. Und der sagt halt, Leute, ich räume euch einfach alle aus dem Weg, weil ihr seid mir alle egal. Ich habe genau ein Ziel, da will ich hin, das ist Swerve. Und wer mir im Weg steht, der wird eben platt gemacht.
Genau,
und aus dem Weg, Geringverdiener. Kopf macht alles Sinn.
Aus dem Weg, Geringverdiener. Aber was machen wir? Wir tippen das ja jetzt. Wir wissen ja nicht, was passiert bei Dynamite und bei Collision. Was sagen wir jetzt in Sachen Okada und Hangman? Ich sag mal, Prediction bei mir, es gibt das Singles-Match. Trotzdem taucht Hangman noch entweder in der Gauntlet auf oder im Main Event, aber ich sage in der Gauntlet.
Also ich würde mir auch wünschen, dass wir das Match geben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man vielleicht das Singles-Match bei All Out bekommt. Man darf nicht vergessen, sind doch nur 2 Wochen und du musst natürlich auch für den Pay-Per-View irgendwas in petto haben, was interessant ist.
Ja, gutes Argument, gutes Argument.
Ich lege mich jetzt weniger auf Hangman und Okada fest. Ich, wenn's so ist, dann habt ihr es hier zuerst gehört. Ich gehe von Ricochet aus, dass der das Ding macht. Dass der sein Debüt feiert als letztmöglicher vielleicht und als, weiß nicht, Nummer 20. Man weiß ja nicht, wie viele Leute in dem Match sind. Ich glaube, bei Cage Match sind hier noch 19 Fragezeichen in dem Match. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich 20 sind oder ob da nur einfach, wer auch immer das bei Cage Match eingetragen hat, sich das so gedacht hat. Aber ich sag hier als letzter, kommt Ricochet und der holt das an.
Okay, dann ich ändere meine Prediction. Es tut mir leid. Ist nie passiert, was ich gesagt habe. Es gab es nicht. Ich bin alt, ich kann das schnell vergessen. Ich sag, Okada und Hangman sind im Casino Gauntlet drin und Okada kostet Hangman genau diesen Spot.
Das dann, ist natürlich dann auch. Es
ihm durch.
Das kann natürlich auch sein. Der bekommt hier noch einen Rainmaker und wird von Ricochet gepinnt.
Ja, dann machen wir irgendwie sowas. Und auf jeden Fall, dann haben wir den Main Event bei All Out, den ich auch sofort nehmen würde. Und dann hast du halt was man aufbauen kann.
Das ist meine Prediction. Aufbau, gutes Stichwort, haben wir natürlich schon gesagt, wir haben manche Matches, die hatten einen längeren Aufbau und das nächste Match hatte den auf jeden Fall jetzt nicht als Aufbau, so wie wir es jetzt bekommen. Wir bekommen nämlich hier ein Tag-Team-Title-Three-Way-Match, aber sozusagen alle Beteiligten sind hier schon längere Zeit miteinander im Clinch. Natürlich die Champions, die Young Bucks, die EVPs. Wir haben auf der anderen Seite die Acclaimed, die ja auch den Number One Shot bekommen haben, auch letzte Woche. Und FTR natürlich, die den ja auch für sich beanspruchen. Und Bucks FTR hatten wir natürlich letztes Jahr in Wembley. Jetzt noch die Acclaimed dazu, die ja auch in Wembley erfolgreich waren. Die haben sich ja da die Trios Titles geholt letztes Jahr. Und die dürfen jetzt hier sozusagen ja ein bisschen crazy gehen, die drei Teams.
Ja, was sagen wir dazu? Erst einmal, ich fand halt die Story, also die hat halt bei mir nicht so ganz gezündet, weil das Problem war einfach, wir hatten ursprünglich halt diese Fehde Young Bucks gegen Acclaimed. Und ich finde, Acclaimed sind halt wrestlerisch nicht auf dem Level von den Young Bucks. Und das war halt generell, es fehlte in dem Moment einfach auch ein Team, was komplett auf diesem gleichen Level ist. Und dann hattest du halt diese Fehde und ich zitiere einfach nur Sarah quasi, die einfach nur Angst hatte von wegen, bitte nicht das bei All-In, weil bei All-In kann man es halt einfach ja viel besser machen. Und dann hat man halt umgeswitcht, um zu sagen, ey, FTR und Acclaimed sind eigentlich, die halten eigentlich zusammen, aber, ey Leute, es geht immer noch um Title-Spot und die Acclaimed sind ja auch eigentlich die, ich werfe jetzt mal einen Tweener in Raum, die jetzt einfach diesen eine gewisse Arroganz gegenüber FTA zeigen und halt sagen, hey, wir sind besser als ihr, wir haben es mehr verdient vor allen Dingen. FTA wiederum halt eigentlich sehr face-mäßig reagieren, eigentlich fair, aber es kocht halt immer wieder hoch, immer mehr hoch. Man hat es auch jetzt bei Collision gesehen, einem sehr, sehr guten Match, wo die beiden Teams es sich richtig gegeben haben, gab es dann halt Unentschieden, dadurch gibt es diese Konstellation. Es war vorhersehbar, es fehlt halt für mich leider die Komponente total Young Bucks and Champions. Also diese Komponente wurde für mich nicht in dieser Story erzählt und das ist halt ein Kritikpunkt, den ich mal mit einem dicken Ausrufezeichen versehen muss. Die Young Bucks haben ja auch gefehlt, die hatten ja eine Auszeit auch genommen, Urlaub gemacht. Schön und gut, aber vor All-In ist das halt ein bisschen schwierig und deswegen hast du jetzt halt eine Konstellation, die viel verspricht durch Young Bucks und FTA, weil mit nur Acclaimed alleine hätte mir halt nicht gefallen. Ich denke, es wird ein richtig gutes Match, weil das bei Collision hat mir auch sehr gut gefallen. Nur ich finde, der Tag-Team-Belt war mal bei AEW so mit der mit dem größten Prestige. Und ich finde, das hat der jetzt mittlerweile ein bisschen verloren im Laufe der Zeit. Und die Story ist nicht unbedingt das, was dabei hilft, das zu pushen.
Das stimmt. Also was man auch sagen muss, zumindest ist das mein Eindruck, Acclaimed sind halt auch im Vergleich zum letzten Jahr deutlich abgekühlt. Also die waren natürlich viel, viel heißer und mehr over. Ja, FTA Bucks liefern eigentlich immer ab. Bucks Acclaimed hat auch gut funktioniert. Also ich glaube schon, dass das qualitativ gut ist. Ich bin bei dir. Also der Tag Team Titel, da hieß es mal, damit kann man vielleicht oder man wird vielleicht auch mal einen Pay-Per-View damit Main Eventen. Also da sind wir ja ganzes Stück weit weg. Und was mir halt auch ein bisschen fehlt, natürlich, die Bucks laufen hier weiterhin als EVPs durch die Gegend, machen auch mal das ein oder andere Announcement, werden dann so ein bisschen overruled. Aber was mir auch ein bisschen fehlt, ist gerade so diese Storyline, weil jetzt haben sie hier Blood and Guts verloren. Da hätte man vielleicht eine Stipulation machen müssen, also sozusagen das siegreiche Team darf hier weiter bestimmen. Sie können ja weiterhin EVPs sein, aber man hat ja auch diese Geschichte mit Tony Khan nie so hundertprozentig aufgelöst. Also da gab es natürlich diese Elite gegen AEW-Matches, gab es ja mehrere davon auch, aber da hat sich in dieser Story eigentlich nichts getan und die Story ist jetzt irgendwie...
Das ist es halt.
Die spielt jetzt überhaupt keine Rolle gerade in diesem Match, weil jetzt ist es halt einfach ein ja klassisches Three-Way-Tag-Team-Title-Match, wo aber diese Rolle der EVPs überhaupt nicht mehr vorkommt, also außer die kommen jetzt vor dem Match raus und sagen so, Stipulation, diese und jene und sowieso.
Ja, aber das ist doch so schade, überleg
kommt noch mal, dazu.
Das war ja so gut erzählt eigentlich, also ich mochte das mit EVPs total, ich mochte auch, dass man das Intro geändert hat, dass man halt bei der Regie die Kontrolle übernommen hat, dass man einfach mal rausgekommen ist, so vorhin, nee, wir setzen das jetzt anders an. Das hat mir total gefallen und man hätte das doch so gut machen können. Genau hier, dass du halt einfach sagst, die Geschichte ist dann eher, so hätte ich das halt Fantasy-Booking gemacht, dass die EVPs halt als EVPs sich zu viel rausnehmen und Tony Khan quasi gegenfeuert und einfach sagt von mir so, nee, Denkzettel, jetzt reicht es. Ihr denkt hier, ihr seid die Tollsten, jetzt kriegt ihr halt nicht nur einen Gegner bei All-In, sondern ihr kriegt direkt zwei Gegner und zwar die und die. Und dass man halt so ein bisschen diesen, ja, nochmal, wie bei Blatt und Guts ein bisschen aufleben lässt, dieses EVP gegen AEW, ein bisschen so Feuer reinbauen, dass es halt um was ganz Wichtiges geht, dass die EVPs halt auf keinen Fall diese Titel verlieren wollen, weil ... andersherum ganz wichtig ist, dass die anderen beiden gewinnen, weil ... Und jetzt ist es halt so, egal wer es gewinnt oder verteidigt, dieses weil fehlt mir dahinter.
Genau, richtig. Und ja, also was man auch, also ich habe es zumindest nicht mitbekommen, beim Aufbau ein bisschen noch mit reinbringen hätte können, ist natürlich hier, also FTA haben ja letztes Jahr in das Champions reingegangen, haben die Bucks auch besiegt. Bucks sind ja mittlerweile dreifach, die ersten dreifachen AEW Tag Team Champions. FTA sind zweifach, das heißt, du könntest jetzt noch ein bisschen das aufbauen, könntest sagen so, wenn FTA hier gewinnt, ziehen sie gleich, dann können sie beweisen, dass sie genauso gut sind wie die Bucks, haben sie auch schon dreimal den Titel geholt. Acclaimed könnte natürlich hierher gehen, könnte sagen, wir haben letztes Jahr in Wembley gewonnen und uns Titel geholt. Wir wollen sozusagen hier die Wembley-Streak aufbauen, die All-In-Streak aufbauen. Das fehlt mir auch ein bisschen. Also da könntest du so ein bisschen die eine oder andere Story-Komponente noch reinbringen. Vielleicht kommt das noch. Wir haben ja noch Dynamite Collision, Rampage sogar vor uns. Aber ja, also ich glaube, wir sind uns einig, qualitativ wird's gut, aber es fehlt ein bisschen was noch in der ganzen Geschichte.
Ja, die Frage ist halt auch, das ist jetzt eine Preview. Erstmal, wir werden natürlich fantastische Booker, muss man halt sagen. Egal, was wir booken, es wäre halt richtig gut und besser als. nur das ist auch jetzt eine Preview. Und jetzt mal ein bisschen zurückgespult, ein Jahr. Ach, bei wie vielen Matches wir genau das hatten und dann waren aber die Matches so gut, dass du eigentlich im Match warst, dann dir irgendwann egal, wie der Aufbau war, weil das halt das Match die Story erzählt hat.
Das stimmt.
Und hier wird es natürlich irgendwann halt passieren oder sehr schnell passieren, dass FDA und Acclaimed mal richtig aufeinander prallen. Ich kann mir da sogar vorstellen, dass die Acclaimed halt wirklich weg von diesen verbissenen Faces, fast schon Tweener, eher Richtung Heel mal umswitchen, weil die halt einfach diesen Titel wollen und da ein bisschen drüber gehen. Vielleicht gibt's halt im Match eine Story. Ich hab Bock drauf auf das Match. Ich hab nicht Bock auch drauf auf die Story, weil die halt nicht so doll ist, aber ich glaube, die werden richtig abliefern. Das wird ein langes Match und ich möchte trotzdem, dass die Young Bucks den Titel behalten, wenn man die EVP-Story halt weitererzählt, weil ich finde es wichtig, dass eigentlich alle in diesem Stable einen Titel halten. Wenn man sagt, man splittet es auf, dann FDA. Auf keinen Fall Acclaimed, weil wie du es halt sagst, das ist ein bisschen, ja, kleine Flamme mittlerweile. Man merkt das ja auch, ich finde es ein bisschen komisch im Übrigen, immer wenn er, wenn dann Anthony Bones sagt, so everyone loves the Acclaimed, denkst du, ja, aber ihr wurdet gerade auch ausgebuht. Das ist so ein bisschen, passt gerade nicht dazu, wie ihr euch gibt, aber gutes Match, ich tippe einfach mal auf die Young Bucks.
Okay, und
Du? Ja.
Also, ich ich tippe auf die Acclaimed. Nein, schwierig. Ich könnte mir einen Acclaimed Heel-Turn vorstellen, aber da macht es keinen Sinn, dass die einen Titel gewinnen. Also außer sie verhalten sich dermaßen unfair, dass sie dann ausgebuht werden. Was natürlich billig und leicht möglich wäre, ist, dass sie hier irgendwie gegen Billy Gunn vielleicht turnen, weil das hat sich jetzt auch irgendwie auserzählt, die Scissor mit Daddy Ice Geschichte. Nein, ich sag die Acclaimed, aber mit einem Twist.
Ja, ja. Manche Menschen wollen auch die Welt brennen sehen, ne?
Natürlich.
Okay, gucken wir mal.
Nächstes Match. Ja, nächstes Match. Und da ist der Aufbau eigentlich, ja, sehr ähnlich. Also da haben wir bis zuletzt gedacht, machen die das wirklich in zwei Matches? Weil geht um die Trios Titles. Es ist, wie wir jetzt mittlerweile wissen, ein Ladder Match, ein sogenanntes London's Ladder Match. Und wir haben natürlich die, ja, relativ frisch gekrönten Trios Champions, nämlich hier Christian Cage, Nick Wayne und seine Mutter, also
Killswitch. Ich dachte, du sagst es allein nur Christian Cage.
Genau, ja, nein, Mama Wayne darf natürlich hier den Titel rumtragen, aber formal in den Ring steigt dann doch Killswitch. Und ja, haben wir zuletzt gesehen bei Collision, hier das House of Black gegen die Bang Bang Gang, also die Guns und Juice Robinson, die ja um einen Titelshot kämpfen sollten mit Christian Cage als Special Referee. Und natürlich hat der hier ja dafür gesorgt, dass es eben kein Finish gibt. Dann hieß es ja Pech gehabt, dann musste gegen beide ran. Und es kommt auch noch ein viertes Team dazu. Das werden wir auch, ja, nach Dynamite bzw. nach Collision wieder gemeinsam aufgezeichnet, werden wir das wissen. Das heißt, wir haben hier 4 Dreier-Teams in einem Leitermatch. Wird sicherlich auch ein gutes, ein spektakuläres Match. Also wir haben natürlich Leute drin, wie einen Nick Wayne, wie einen Buddy Matthews, wie einen Malakai Black, Juice Robinson. Also die sind ja von Haus aus alle schon ein bisschen durchgeknallt. Das heißt, da wird's ordentlich rumsen und ordentlich zur Sache gehen. Hast du einen Tipp, wer das vierte Team sein könnte?
Ich weiß nicht. Also erstmal Nummer 1. Ich habe die ganze Zeit immer noch die Frage im Hinterkopf, was passiert mit Peck? Weil Peck immer noch diese Story hat von wegen so, ey, ich will meinen Wembley-Moment. Und ich kriege meinen Wembley-Moment, egal wie. Wenn er es wäre, wäre es halt entgegen aller Gerüchte, dass die Lucha Brothers ja eigentlich zu WWE gehen werden, wovon ich auch ausgehe. Aber wenn es nicht so ist, der beste Troll-Move wäre halt, du haust da Death Triangle auf einmal raus, mit denen keiner rechnet.
Das wäre natürlich die eine Geschichte. Ja, es ist halt schwierig, weil du halt nicht die Überraschung in Wembley bringst, sondern du musst dir die Überraschung eigentlich schon vorher, also Überraschung, dass das Match findet halt
vorher statt. Ja, oder du verhaltest erst da.
Weil sonst kannst du natürlich sagen, Pack holt sich irgendjemanden aus seiner Vergangenheit, sagt hier die Lucha Brothers, die haben mich im Stich gelassen, aber ich hole mir hier, naja, ich hole mir da Leute aus meiner Vergangenheit. Da würde mir natürlich auch wieder ein Ricochet einfallen, aber den würde ich eigentlich nicht im Trios-Match verheizen wollen.
Das Problem ist, es gibt nicht so viele Trios-Teams. Und ja, wenn du jetzt halt sowas kommst, wie mit so nur so ein Highflyer-Trio-Team, weiß ich auch nicht. Boah, mir fällt keins ein.
Ja, ich meine, du, sonst hätte ich mal gesagt, mach hier Kota Ibushi, Samoa Joe, Hook, aber die sind natürlich schon, also zumindest Hook ist hier anderweitig verplant. Kenny Omega wird wohl
nicht. Das dauert noch lange.
Wieder zurück sein. Gut, Takeshita wäre, das G1 ist vorbei, also du könntest hier vielleicht eine Don Callis Family Trio irgendwie bringen. Ansonsten, ich scroll hier gerade so nebenbei durchs Roster. Gut, wen wir natürlich schon noch hätten, also wir haben noch einen John Moxley schon länger nicht mehr gesehen. Claudio
ist nicht da.
Nein, doch, beim Taping schon noch. Der könnte sich hier bei Collision, also BCC wäre natürlich eine Variante, dass du hier sagst, Moxley, Wheeler und Claudio.
Ja, würde ich auch nehmen. Also
Moxley macht gerade Pause. Der nimmt sich gerade eine kurze Auszeit. Ist halt die Frage, ist die jetzt vorbei? Oder setzt der quasi Wembley einfach aus?
Oder man nimmt ein Trios-Team von Ring of Honor.
Du kannst ein Trios-Team von Ring of Honor nehmen, du kannst natürlich ein Trios-Team von New Japan nehmen, du kannst in Wahrheit auch ein Trios-Team von CMLL nehmen. Also wenn du jetzt irgendwie sagst, hier Mystico, Volador, Templario.
Ja, aber ich glaube, das kennen zu wenige da in der Crowd.
Ja, aber in einem Leitermatch würden die natürlich entsprechend abliefern.
Ich muss mal zum Aufbau noch was sagen. Der ist zwar ähnlich, aber ich finde deutlich besser. Also das ist eine Story, die mich halt jetzt nicht so, oh mein Gott, wie geht es da weiter? Aber ich finde, sie ist gut erzählt. Das ist so absolut solide, was nicht negativ gemeint ist, sondern einfach Christian trägt halt die Story. Aber ich finde halt auch gut, wie man das gemacht hat. Es hat ja auch wirklich jetzt mehrere Wochen gedauert, wie House of Black jetzt als Trio wieder zurück da ist. Die Bang Bang Gang. Ach, eine Frage an dich. Jetzt einfach mal kurz, in Gedanken geht wieder alles durcheinander. Ich finde es unfassbar gut, was da seit maximal 3 Wochen bei Dynamite und Collision für Videos abgespielt werden.
Ja.
Wer produziert die? Weil, Herrgott, die sind unfassbar gut. Und jetzt mich hier, der Schwenk hier drauf. Es gab dieses Video, wo quasi die Bam Bam Gang eine Promo hält Richtung Christian Cage und Co. Aber House of Black auch, aber das war hin und her geschnitten. Also quasi beide haben ineinander gesprochen und sie abgewechselt. Und das war wahnsinnig gut. Ich habe mir nur das Ding angeschaut. Vorher wurde noch die Vorstory erzählt als Video. Und nach diesen 3-4 Minuten saß ich da und einfach nur gedacht, boah, ich habe richtig Bock. Ich habe richtig, richtig Bock. Wer macht denn das? Irgendwas hat sich doch geändert da.
Naja, also man hatte schon längere Zeit hier auch Leute, die früher bei WWE in der Produktion gearbeitet haben. Ich glaube, es hat sich ein bisschen die Philosophie geändert. Nämlich ganz zu Beginn gab es ja relativ wenige Videopackages, weil man nämlich offenbar gleich mal bemerkt hat, immer wenn man hier nicht Action bringt und so Videopackages macht, dann schalten die Leute weg. Und jetzt hat man da offenbar eine gewisse Scheu entwickelt, um zu sagen, okay, weniger Videopackages, hat man dann auch sehr viel nur irgendwie auf Social Media gezeigt. Und ich glaube, jetzt seit ein paar Wochen haben wir gesagt, okay, All In ist so eine große Show, da profitiert es tatsächlich davon, dass wir hier auch mit den Videos arbeiten. Und ich hoffe natürlich, dass man das ein bisschen beibehält, weil auch zum Beispiel da werden wir dann beim Main Event noch kurz darauf eingehen, zum Beispiel auch das Bryan Danielson Video, das man zuletzt gezeigt hat, ja, mit den ganzen Szenen von früher und Mariah May, also.
Jack Perry Video war richtig gut. Außer, dass halt die Zuschauer in Amerika Taco Bell Werbung mittendrin hatten.
Richtig.
Nein, aber das war richtig gut. Also mir gefällt das, was man da macht. Also generell diese Videos, die machen so dermaßen Bock auf mehr und die bringen vor allen Dingen Charakter rein bei den Figuren. Also ich finde auch die Bang Bang Gang, das ist einfach nicht mein Ding, ne? Muss man einfach sagen. Nette Jungs, aber ist halt eigentlich nichts, was bei mir zündet. Aber das war halt richtig gut, das Video. Und auf einmal gefällt mir das und das möchte ich gerne wiedersehen. Ich frage mich halt, wer gewinnt. Ich hoffe es, dass jetzt mal Malakai Black mal auf der großen Bühne gewinnt. Das House of Black das Ding machen. Nicht die Wildcard-Winner oder sonst was, sondern ich will House of Black sehen als Trios-Champion. Aber ich habe Bock drauf. Also, wie gesagt.
Ja, wird sich natürlich anbieten. Die haben letztes Jahr in Wembley verloren. Könnten sie es hier natürlich wieder zurückholen. Also außer wir bekommen hier irgendwie das absolute Mega-Team als Mystery-Team. Aber das wissen ja wir halt erst.
Das wissen wir erst. Komm raus. Aber ich hab Bock. Also mal ehrlich, Leitermatch mag ich eh. Und es sind halt wirklich viele gute Wrestler dabei, die Leitermatches können. Was ist denn London heißt einfach nur London, ne? Das heißt jetzt nicht, dass da irgendwas Besonderes ist, oder?
Es ist als Londons Ladder Match angekündigt. Ich weiß jetzt nicht, ob ein Ladder Match in London irgendwie groß, vielleicht haben die dort Verkehr von der anderen Seite oder so. die Leiter rauf. Aber
sonst. Man darf nur über die linke Seite hoch. Ja, doch, was, ja. Auf wen tippst du? Auch House of Black?
Also ich tippe auf jeden Fall hier, dass wir hier jetzt den großen Split von Killswitch sehen werden. Also da, das will sich natürlich vor diesem Publikum mit der Reaktion wahrscheinlich anbieten, weil das kannst du dann auch gleich direkt in ein Match zu All Out verwandeln. Vielleicht schickt er da sogar noch Nick Wayne irgendwie
vor. Ich wollte gerade sagen, dann hast du
Killswitch
gegen Nick Wayne erst.
Und ja, also ich... Ich sag mal House of Black,
ja,
oder wer auch immer unser noch nicht bekanntes Team wird, wenn das große Namen sind. Also zu Dark Horse Kandidat, mir gefällt eigentlich meine Idee mit dem Blackpool Combat Club ganz gut, falls die.
Ja, aber die sollen das nicht gewinnen.
Auftreten. Ja, mal sehen. Schauen wir mal.
Das will ich nicht. Ich will Fantasy Booking House of Black macht das Ding. Christian ist am Ende richtig sauer. Dann gibt es so WrestleMania 6 Revival, wie damals Bobby Heenan und ach, wie hieß er nochmal? Der Große.
Andre?
Ja, Andre the Giant. Dankeschön.
Aber das war nicht 6, das war 7.
Das war 7? Ja, dann
7. Ich glaube schon. Ich glaube,
nee, ich sag 6. Ich meine, das war 6. Nee, das war 6.
Da fuhr nein, er stimmt, mit dem Wagen bei 7, zurück. Nein, weil bei 7. Ja. Nein,
aber genau sowas möchte ich halt sehen, dass Killswitch steckt meinetwegen irgendwie, verkackt den Sieg gerade so, fällt vielleicht gerade von der Leiter, als er eigentlich das hätte holen können. Christian macht ihn Vorwürfe, Ork feigt ihn, genau diese Ohrfeige war diese
eine Ohrfeige. Ich kann es mir sogar anders vorstellen. Christian Cage speert irrtümlich Killswitch von der Leiter, weil irgendwas schief geht und macht ihn dann aber dafür verantwortlich. Das wäre so.
Es muss auf jeden Fall so eine Geschichte. Demütigung sein und dann halt bei All Out hast du Killswitch gegen Nick Wayne, würde ich auch sofort nehmen.
Ja.
Aber auch hier wieder kurzen Respekt an alten Mann. Nicht Olf, nicht ich, auch nicht du, sondern Christian. Einfach Wahnsinn. Der Typ, egal was du, wo du den reinsteckst, ne, der liefert ja immer ab. Wie gesagt, er trägt ja auch oder hat hier die Story ganz lang getragen. Großartiger Typ, großartiger Wrestler.
Absolut, ja.
So, jetzt wird's großartig, so, egal was jetzt, kommt.
Jetzt kommen wir nämlich endlich zu den Singles-Matches auf der Card. Und ja, sind noch 5 Titel-Matches. Und ich würde sagen, beginnen wir mit dem TBS-Title. Wir haben da nämlich Mercedes Moné gegen Dr. Britt Baker DD. Und ja, also das ist, sage ich mal, die erste wirklich große Fehde für Mercedes, wo sie auch in ihrer Rolle brillieren konnte. Also hier nicht mehr irgendwie als wie sagt man, unehrliches Babyface, sondern die volle Unsympathiewelle konnte sie hier ausspielen. Britt Baker natürlich Publikumsliebling. Ich habe es ja schon gesagt, also die hat hier natürlich auch Camille an ihrer Seite. Würde mich nicht wundern, wenn wir vielleicht entweder bei Dynamite oder dann auch in Wembley hier vielleicht wen bekommen könnten?
Jamie Hayter. Aber das wird, genau. Ganz ehrlich, das wird in Wembley sein. Das darfst du nicht ankündigen. Es muss halt diesen Bass geben, wenn halt die Musik ertönt. Ach, das ist vor Monaten, als Moné rauskam und ich einfach nur CEO gelesen habe, habe ich schon direkt gesagt, CEO, DMD, all in will ich haben. Ich hab's bekommen. Mercedes Moné hat halt genau jetzt die Rolle, wo sie reinpasst, als so, ich nenne es mal Bitchy, Heel, Tussi. Da passt es halt super rein. Jetzt hat sie quasi wie HBK damals als Bodyguard. Camille, super beeindruckend. Ich finde auch, wie man sie halt jetzt präsentiert hat, dadurch, dass sie diese Einzelmatches hatte, wo sie halt einfach Gegner zerstört hat, hast du direkt klar gemacht, okay, die hat halt richtig Power. Sie ist auch imposant von der Erscheinung. Apropos imposante Erscheinung, Britt Baker, es ist nicht nur DMD, sondern Miss Sixpack. Respekt. Also wahnsinnig das, ne? Beeindruckend, wie die aussieht. Und die Story gefällt mir halt auch. Es ist klassisch, es ist nichts Spektakuläres, aber manchmal ist das einfacher auch das, was die Leute wollen. Die Leute wollten genau dieses Aufeinandertreffen, wo halt jemand Moné von einem hohen Ross runtertreten kann. DMD ist es halt, ist das Gesicht der Company. Du kannst diese Story halt erzählen. Ich bin von Anfang an da, du nicht. Du holst jetzt die ganzen Lorbeeren, denkst du bist es. Ich bin es aber. Überraschungseingriffe von draußen. Britt Baker, die mal einfach auch Security-Leute ausnockt, die verkleidet da ist und über die Absperrung drüber geht. Ja. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Es ist so simpel. Es ist nicht besonders, aber es ist einfach gut umgesetzt. Und auch jetzt will ich bei Dynamite nochmal so diesen letzten Funken, der auch nochmal reinkommt. Camille hat ja letztens auch Britt ein bisschen vermöbelt. Gefällt mir. Ich hab Bock auf das Match. Ich fand auch, dass Britt in ihren ersten Match deutlich besser aussah als früher. Also ich finde, irgendwie war alles fluffiger von der Handhabe her. Monet ist eh, bin ich ehrlich, ich glaube, das ist halt mit Abstand die beste Wrestlerin im Kader. Weil ich mag einfach ihre Art, die kann richtig gute Matches. Das ist Big-Time-Feeling. Die Leute haben so Bock drauf. Überleg mal, das ist halt jetzt, wir haben die schwächelnde Women's Division immer gehabt und jetzt hast du eine, die Women's Division, da stehen dann zwei im Ring, wo du einfach weißt, ey, das Stadion wird abgehen, wie sonst was. Die wollen alle dieses Match. Sie kriegen es, es wird richtig gut. Und du musst meiner Meinung nach hier einfach haben, Jamie Hayter kommt raus, haut Camille um oder prügelt sich oder sonst was, sorgt dafür, dass Britt Baker am Ende doch gewinnen kann. Sie holt den Titel, Jamie Hayter und sie beide jubeln. Aber die Geschichte ist noch nicht vorbei, weil Monet ist richtig pisst und weiter geht's.
Genau, kannst du auch locker mal noch ein Tag-Team-Match machen, du kannst diese Proxy-Fehde dann machen, Jamie Hayter gegen Camille kannst du als Match bringen, also da geht schon noch einiges, würde ich sagen.
Und du hast auch Bock, oder?
Absolut, ja, also das hat einen guten Aufbau und das ist auch das, glaube ich, wofür man wirklich hier Mercedes geholt hat, also ich glaube, das hatte man auch, das war so das erste große Ziel sicherlich, das man hier hatte.
Ja, und jetzt ist sie wieder da und Big-Time-Feeling. Ich hab Pelle. Ich hab rechte Pelle auf dem Arm. Das zu Recht. Das habe ich auch beim nächsten Match. Das Schöne ist, ich habe keine Ahnung, was das nächste Match ist. Du wirst es sagen, aber ich habe bei jedem Match jetzt diese Pelle.
Ja, also das haben wir auch. Stipulation kennen wir auch seit letzter Woche. Wir haben hier natürlich Jack Perry mit neuem Gürtel, mit neuem
geilem
schwarzen
TNT-Titel. Geilem Gürtel.
Der hier Darby Allin herausfordert und zwar zu dessen, ja, einer seiner Spezialitäten-Matches. Ja, und jetzt hier nicht Thumbtacks Skateboard-Match, sondern ein Coffin-Match. Und hatten wir auch letztes Jahr in Wembley schon. Also auch da hatte der Sarg eine Rolle gespielt.
Ja, und dieses Mal ist es aber noch persönlicher und alleine vor allen Dingen. Und mal ganz ehrlich, das sind zwei junge Kerle, die für mich auch für W stehen. Und Jack Perry, was für eine Entwicklung. Also man muss mal sagen, manchmal spielt das Schicksal halt doch mit. Er hatte damals den Heel-Turn, der ja irgendwie funktioniert hat, aber eigentlich nicht connected hat und dann wird der suspendiert und macht halt das und es gibt halt Negativpresse und dann zerreißt er den Vertrag und dann entwickelt dieser junge Kerl einen Charakter, der funktioniert, der richtig gut funktioniert. Er hat jetzt etwas gefunden, was zu ihm passt. Der Scapegoat, ich mag den Entrance, ich mag den Style auch sehr, dieses Schwarze, den Schriftzug halt überall drauf, seine Pose, das Gehabe, dieses Arrogante und Darby Allin. Ja, das ist so, ja, dieser Fighter, der ja auch betont, ey, ich hab im Wagen geschlafen und wo halt diese Leidensgeschichte miterlebt hast, so Wrestler fürs Herz, wie Kai sagen würde. Und dann treffen die aufeinander. Und zuerst habe ich gedacht, ja, warum? Aber eigentlich macht es halt Sinn, weil in allen Aufeinandertreffen, wo halt mehrere Leute involviert waren, ich meine, Jack Perry wurde angezündet von Darby Allin. Jack Perry wurde halt angekettet und nochmal übergossen von Darby Allin. Darby Allin wurde vom Bus angefahren, von Jack Perry und dieses Hin und Her und das passt alles, es macht Sinn und dann gab's halt einfach diese unfassbar geilen Videos, einmal zu Darby und einmal zu Jack Perry mit den Monitoren und mir gefällt das einfach so sehr zu sehen, was diese beiden für einen Charakter entwickelt haben und es geht ja auch noch weiter, Darby Allin hat letztens ein Real-Life-Interview gegeben, wo er halt auch einfach ganz klar sagte, ey, das ist gerade 1:1, wie Jack Perry in echt ist, der ist halt ein Arsch, ich mag den nicht. Und diese Animositäten, die kommen halt hier so gut raus und dann auch die Stipulation, Jack Perry mit seiner Arroganz, dass er halt einfach den Gegner in den Sack packt und zeigt gleich den Titel begräbt, den eigentlich Darby Allin will, weil Darby Allin sagt, hör mal, der Titel steht für viel mehr und Jack Perry sagt, nee, der Titel steht jetzt für mich, der ist jetzt komplett schwarz und sieht unfassbar gut aus. Ach, was habe ich Bock, das wird einfach ein durchgeknalltes Ding, wo einfach nur Tony Khan wahrscheinlich sagen wird, habt Spaß, aber bitte bringt euch nicht um.
Und
es wird echtes Glas geben.
Genau, nehmt ruhig echtes Glas, ja.
Es muss das mit
Wine
River nennen.
Ich bin jetzt sehr gespannt, wie die Leute hier auf Jack Perry reagieren. Also natürlich, du musst natürlich ein bisschen schon in der Bubble sein, wobei man hatte die Szenen auch gesehen und den Scapegoat ja auch ein bisschen so aufgebaut, also in Wahrheit kommt hier natürlich der Held nach Hause. Also Jack Perry, der Scapegoat, ist letztes Jahr hier im Wembley Stadium eigentlich geboren und jetzt kommt er hier zurück. Und
wird richtig ausgebuht.
Genau. Oder bejubelt. Schauen wir mal.
Nein, der wird ausgebucht.
Also ich glaube,
das richtig hinkriegen, dass da kommt Stimmung in die Bude.
Ich denke mal, dass die richtige Entscheidung wäre hier, dass auch Jack Perry den Titel behält, dass er sozusagen hier auch seine Rache natürlich bekommt, weil du sagst, der wurde verprügelt, der wurde angezündet, der hat eigentlich nie klein beigegeben.
Er hat auch nicht aufgegeben, ne?
Er hat nicht aufgegeben, und wenn er jetzt hier Darby Allin in dessen Spezialitäten-Match auch noch besiegt, also ich glaube, das bringt was. Und ja, jetzt haben wir natürlich ein bisschen, also Britt Baker wurde ja auch immer als eine der weiblichen Säulen gesagt. Jetzt haben wir natürlich hier zwei weitere Pillars mit Jack Perry und Darby Allin im Match. Und ja, ich meine, Jack Perry, wenn wir uns erinnern, ganz zu Beginn, dann war das der junge Babyface, hübsche Sohn vom Schauspieler Luke Perry, der ein bisschen als Tarzan-Verschnitt mit seinem Saurier rumgehüpft ist.
Ja.
Also hat durchaus eine solide Entwicklung hingelegt, würde ich sagen.
Nein, mehr als das. Mehr als das. Also ich finde, er hat Charisma. Ich mag auch diese Kleinigkeiten, die er entwickelt, dieses blöde Grinsen in die Kamera. Ich mag das so gerne. Das ist einfach so ein, es gibt selten Heels, die du halt gerne hast, und den hast du gerne. Und er genießt das ja auch. Und ich finde halt wirklich, er hat sich gefunden, das gefällt mir total. Also ich finde auch, du musst ihn hier eigentlich gewinnen lassen, damit du ihm diese Entwicklung weitergibst, weil du schürst das gerade. All diese Kleinigkeiten wird sich halt jeder Fan merken, dieses, dass er halt eben nicht aufgegeben hatte, dass er sich hat zu anzünden lassen und so weiter, aber dass er halt eben nie aufgab, dass er halt wirklich mittlerweile so, ich würde mal sagen, er ist halt richtiger Badass. Er ist mit der härteste Typ momentan im Roster von seinem Verhalten her. Und das musst du eigentlich in diesem Match noch unterstreichen, dass du halt sagst, er schafft es. Vielleicht super, super knapp, gerne in einem richtig spektakulären Match. Es wird gut. Also das wird richtig gut. Aber du musst ihn gewinnen lassen. Du musst diese Arroganz und diesen geilen neuen Titel belohnen.
Ja, also ich denke auch, dass das so kommen wird. Aber das Match wird auf jeden Fall ziemlich wild und ziemlich durchgeknallt werden, denke ich mal.
Oh ja. So, was wird jetzt weiter durchgeknallt?
Ja, weiter durchgeknallt. Die nächste Säule, wenn du so willst, haben wir natürlich. Und da wird halt, also Wembley hat kein Dach, weil ich glaube, es wird sonst wegfliegen. wir haben natürlich hier den AEW American Title beziehungsweise International Title. MJF als Champion hier natürlich gegen den Hometown Hero Will Ospreay, die sich ja ein absolut fantastisches Match schon geliefert haben, die ja auch, ja, der Aufbau war fantastisch. Zuletzt ja auch, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Clips davon, glaube ich, hast du gesehen bei RevPro, war ja auch das, genau. MJF als Real American am Geburtstag vom Hulkster in England schon gewesen, hat hier Michael Oko, also den Langzeitkonkurrenten von Will Ospreay, besiegt, hat ihm dann auch den Tiger Driver 91 verpasst, wollte dann der Freundin, der Verlobten von Michael Oko, Amira, auch noch den Tiger Driver verpassen, und dann kam hier erstmals auch, ja, seit seinem Abschied Richtung AEW Will Ospreay raus, ist natürlich auch diese relativ kleine Halle, York Hall, komplett über die Barrikaden gegangen. Gab aber keine Berührung, also MJF sofort getürmt. Und ja, Will Ospreay hat jetzt im Nachgang gesagt, also dort auch die Promo gehalten, er wird alles tun, um sich diesen Titel zurückzuholen. Und also ich glaube, wenn hier, weiß nicht, wie viel Tickets wir dann wirklich verkaufen, 50, 55, 60.
Nee, ich denke, das wird so 50, 55
landen. Aber, also ich glaube, das Wembley Stadion wird dezent explodieren, wenn wir hier den Tiger Driver 91 gegen MJF sehen.
Das ist es halt. Das ist wieder dieses Langzeit-Storytelling. Du hast halt vor Monaten gehabt, dass dieser Move als das Tödlichste im Wrestling dargestellt wurde und dass er, weil er halt so ein netter Bro ist, ihn nicht zeigt, aber genau das ist die Geschichte halt. Du musst ihn eigentlich zeigen, um Champ zu sein. Du musst halt als Champ auch mal dann halt das Gewissen auch mal beiseite legen. Das war ja auch der Grund, warum er ja auch damals dann den Titel nicht gewonnen hat und Co. Und das ist gutes Storytelling, zeigt gleich MJF, kommt zurück, erstmal gefeiert, macht einen Heel-Turn und macht halt einfach den Real American, aber halt als also so Assi-Heel.
Ich sag dir auch, dass ich schwer enttäuscht bin, wenn MJF hier nicht mit dem klischeehaftesten Entrance aller Zeiten. Ich will, dass der mindestens auf einem Weißkopfseeadler zum Ring geflogen kommt, während über ihm irgendwie die F-15 Fighter Jets.
Ja, irgendwas muss kommen.
Irgendwas in
dem Himmel. Irgendwas malen, muss kommen. Also. Es war ja auch anscheinend so, das hatte ich aber nicht vorher gewusst, dass Will Ospreay auch schon mal einen Titel umgebrandet hat.
In New Japan, da war es tatsächlich so, genau. Da hat er nämlich aus dem damaligen US-Title den UK-Title gemacht.
Ja, und das ist dann wieder so Detailliebe, wo halt die Hardcore-Fans sich freuen, weil MJF macht halt dasselbe. Ach, das ist einfach gut, das Ding. Ich mag auch, wie MJF sich präsentiert, dass er halt überall, er ist auch nicht nur in England gewesen, sondern er war ja, glaube ich, in Mexiko.
Er war in Mexiko, genau.
Und da hat er es auch durchgezogen. Also, dass er wirklich das eiskalt durchzieht und als Amerikaner nun da ist es immer funny zu sehen, dass das amerikanische Publikum anscheinend, wenn sie hören USA, direkt so, USA. Und nicht mehr checken, wer Heel und wer Face ist, dass sie teilweise da mitmachen.
Das ist mir tatsächlich passiert, wo er dann sagen musste, nein, nicht eure USA, sondern nur New York.
Katastrophe.
In Nashville.
Genau. Aber ich freue mich auf Dynamite, wenn er halt einfach komplett zerpflückt wird vom Publikum. Und dieses Match, mal ehrlich, ich meine, die beiden hatten schon ein richtig langes Match. Es waren nicht 60 Minuten. Dafür hat es nicht gereicht. Es waren 2 Sekunden weniger. Und MJF hat ja auch gesagt, er kam noch nicht mal ins Schwitzen. Aber wie großartig war das Match, bitteschön. Und hier, wenn sie 60 Minuten gehen würden, würde ich es nehmen. Werden sie nicht, aber es wird halt fantastisch. Sie hatten eine tolle Chemie. Will Ospreay ist ja eh Gott im Ring. Und MJF ist auch fantastisch im Ring. Das wird ein Crowdpleaser, sondergleichen. Es wird Spannung, Drama geben, sehr viel Storytelling im Match. Geile Entrances. Und am Ende Will Ospreay, der halt diesen großen Moment hat, der den Titel kriegt, ihn umwenden kann und einfach das
Stadion dreht. Wenn er gewinnt, das wissen wir ja schon, bei All Out, dann gegen Pac ran muss.
Ja, und warum denn nicht? Dann Landsmänner gegeneinander, komm.
Und ja, Pac gegen Ospreay, gib's mir, ich nehm's.
Einfach her damit, lass die 3 Stunden wresteln, ich brauche kein anderes auf der Karte.
Also das wird die Frage werden, wie lange geht das Match, weil die Latte liegt jetzt natürlich hoch mit dem fast einstündigen Match. Also ich gehe mal nicht von einer Stunde aus, aber ich gehe mal von mindestens einer halben aus.
Ist ja 30 bis 40 Minuten, gutes Pacing. Ach, ich habe einfach Bock drauf. Das ist auch ein Match, ich mache mir auch gar keine Sorgen. Ich kann dir jetzt schon quasi die Wertung geben, nicht voreingenommen, sondern einfach, weil ich weiß, die liefern halt ab. Die haben mich in der Hinsicht noch nie enttäuscht und das Vertrauen haben sie, es ist gut aufgebaut, es fühlt sich groß an und das ist halt wichtig bei einer großen Bühne, dass sich Matches groß anfühlen, wie halt zum Beispiel auch vorhin bei Monet gegen Britt Baker, auch bei Jack Perry und Darby Allin fühlt sich das für mich groß an. Das will ich halt haben. Ich möchte dieses, bei diesen Veranstaltungen im Stadion will ich dieses Big-Time-Feeling haben. Ich möchte wirklich das Gefühl haben, verdammt nochmal, Markus ist da, ich hasse dich, dass du da bist und ich nicht. Sowas möchte ich haben. Einfach in dem Moment Hass spüren, aber Freude zugleich und mitgehen und ich werde mich zurücklehnen. Ne? Ich werde mir meine Lakritzbonbons reinballern, ein paar Chips reinballern. Ich werde einfach nur sagen, ist das cool. Und irgendwann werde ich stehen und es gar nicht merken. Ich habe Bock drauf und Will Ospreay hat jetzt auch verdient, den Titel zu kriegen. MJF wird es nicht wehtun. Die Story kann gerne weitergehen. Mehr davon will ich haben. Wird großartig. Will Ospreay wird gewinnen. Ende aus. Den darfst du nicht verlieren lassen, oder?
Also in Wembley, ich glaube dann, weiß nicht, ob die Leute da, die das Stadion zerlegen, ich glaube, dafür sind Wrestling-Fans generell ein bisschen zu nett. Aber nein, also jetzt sozusagen das Größte wäre natürlich für ihn gewesen, hier den World Title zu holen vor heimischem Publikum in Wembley. Da hat man jetzt eben hier, kommen wir gleich dazu mit dem Main Event, einen anderen Weg gewählt. Aber ich glaube, das Zweitbeste, was du machen kannst, ist, dass er hier sozusagen für die Ehre seines Heimatlands daheim dem schmutzigen Amerikaner das Handwerk legt.
Ja, wobei das gar nicht die Rolle spielen sollte eigentlich, sondern für MJF ist ein Arsch. Ach so, apropos, genau. Landsmänner, mir ist so eingefallen, Zero Hour Show, wird es auf jeden Fall noch eins geben, worauf ich tippe, da lege ich mal 1 Euro drauf, dass das passiert. Saraya gegen Emi Sakura.
Ja, also Saraya genau da. Ist eine gute Überleitung zum nächsten Match, denn Saraya wird hier ja zumindest noch ein Titelmatch, zumindest auf der richtigen Insel schon mal in Großbritannien bekommen, nämlich in Wales, wenn schon nicht in England. Die trifft nämlich bei Dynamite hier auf Toni Storm. Ja, die hatten ja letztes Jahr auch schon miteinander zu tun. Da durfte Saraya natürlich den Titel holen zu Hause mit der Familie. Und ja, Toni Storm, gehen wir mal davon aus, dass die den Titel auch behalten wird und die trifft natürlich dann auch auf eine andere Engländerin, nämlich Mariah May, und die Geschichte hat man ja wirklich, wirklich, wirklich lange und gut aufgebaut.
Was willst du dazu sagen? Ich würde ja gerne den Hut ziehen, aber da sieht man halt meinen Mönchkopf. Vielen Dank, Papa, für die Gene.
Aber jetzt denk mal, ja, deswegen habe ich mich schon rigoros von meiner Haarpracht getrennt. Aber denk mal zurück, ein paar Monate, als Mariah May hier debütiert ist. Und da wussten wir, es wird Mariah May kommen. Da war ein gewisser Bastard, die WWE hatte wohl auch Interesse. Und dann stand die plötzlich, ich glaube mal backstage, einfach neben Toni Storm und gesagt, hier, das ist Mariah May.
Ja.
Und dann haben wir alle gesagt, was ist denn das für ein Scheißdebüt?
Ja, aber dann hat sie auch die Singles-Matches gehabt, wo du einfach dachtest, ich kannte sie ja vorher nicht. Ich habe nur gedacht, hui, eine Frau, die halt, das stört mich oft beim Frauenwrestling, wenn das halt so alles so sloppy wirkt, also so die Ellbogen und so weiter ohne halt richtige Wucht, und dann kommt der Mariah May und schleudert einfach die Gegner mit einem Schlag oder Tritt halt komplett weg. Ich fand die halt im Ring richtig gut, aber dann hatten wir halt die Storyline, wo du dachtest, ah, wo soll denn das hingehen, weil sie ist ja nur Beiwerk, da passiert nichts. Aber dann hast du halt immer diese kleinen Details, die immer mehr reinkamen, gesehen. Toni Storm, die halt quasi fast schon so eine Mischung aus Liebesbeziehung und Mutterbeziehung aufbaute. Und
Toni Storm ist ja komplett in ihrer Rolle aufgegangen. Dann hatten wir natürlich hier Mina Shirakawa dann, die ja auch wieder da ist und die ja auch, also sie hat jetzt, glaube ich, nicht gesagt, dass sie am Ring sein wird, aber sie hat natürlich gesagt, nein, und sie liebt beide und sie hofft, dass sich die nicht irgendwie verletzen. Also die wird hundertprozentig eine Rolle spielen in diesem Match in irgendeiner Form. Das heißt, die Geschichte wird auch weitergehen. Ich glaube nicht, dass die jetzt auserzählt ist, egal wer hier gewinnt.
Und das Schöne ist, es gibt ja so Sachen im Wrestling, die kannst du eigentlich einem Nicht-Wrestling-Fan nicht erklären. Weil es gibt eine Konstellation. Jeder wusste, es läuft darauf hinaus, dass Mariah May irgendwann turnen wird. Du wusstest es. Du hast es kommen sehen. Du wusstest nicht wann, aber du wusstest, als klar, das wird es geben und das wird halt die Kontrahentin sein.
Du wusstest halt nicht, ob Mariah May turnt oder
doch.
Es war schon naheliegend. Hättest natürlich auch sagen können, hier, Mariah May gewinnt das Turnier, Toni Storm will das überhaupt nicht und
ist ein
Turn von Toni Storm. Aber so wie man es gemacht hat, war es natürlich perfekt erzählt. Also
aber, auch die, aber das meine ich
dieser halt. Angriff mit dem Schuh, diese Angles, die wir die letzten Wochen hatten, mit diesen Angriffen, mit diesen dramatischen Brawls,
Geschenken. Nein, nicht mit einem Satz abspeisen. Es war der beste Heel-Turn der Women's Division, seit es AEW gibt.
Das stimmt.
Dieses Ding, das meine ich halt, du wusstest, dass es passiert, aber als es passierte, war die Umsetzung so unfassbar brutal und heftig, dass du halt einfach einen Bass erzeugt hast. Du hast wirklich kurz diesen Schock und dann dieses Wow, und dann, das ist groß, Gefühl erzeugt. Und das hat so übelst pervers geklickt. Und auch dieses mit dem Blut an der Wange und dieser Ausdruck, den du ja auch auf dem Titan-Zone hast. Deswegen möchte ich halt nicht nur mit einem Satz das abspeisen, weil einfach, das war ein so brutal guter Heel-Turn. Alles, was danach kam, war noch besser. Weil ich hab gedacht, okay, jetzt erzählst du halt die Story, der Heel-Turn war ein bisschen früh. Und dann war das halt nicht nur ein Heel-Turn, dass du halt sagst, Mariah ist halt jetzt böse und arrogant und zerlegt halt die Gegner. Übrigens sehr brutal. Mir gefällt das, dass sie halt so brutal ist, sondern einfach Toni Storm, die halt jetzt einfach sagt, ich drehe komplett durch. Also das reicht. Du hast bei mir einen Knopf gedrückt, Spaß ist vorbei und taucht im Ring auf, prügeln sich, boxen sich eigentlich immer wieder, egal wo die sind, springen mal aufeinander drauf. Und dann dieses Psychopathische von ihm so, bist du bereit zu sterben? Denn ich bin es, du wirst sterben. Und dann kommt dieses Thema Sterben. Ich meine, man kennt ja Simpson, ne? Wo man halt sagt so, jemand, der Deutsch spricht, kann kein schlechter Mensch sein. Und hier hast du einfach auch diesen Schriftzug einfach von ihm so, die, Maria, die. Und boah, ist das gut. Es ist einfach nur gut. Du kannst jede Woche, weißt du, irgendwas passiert und es ist halt einfach gut. Es ist so persönlich, es ist so brutal. Das Match muss brutal sein und es wird brutal, weil beide es können. Und jetzt am Ende auch, wo gab's ja bei Collision dann noch, dass er, oder bei Dynamite, ich weiß es nicht, wo Toni Storm halt in dem Segment im eigenen Filmchen quasi Mariah May unterbrach, das war bei Collision, und dann sich wieder die Robe überzieht mit Timeless und so weiter, und das war einfach so nach dem Motto, wie bei so einem Boxkampf, so jetzt geht's los, jetzt bin ich bereit und jetzt geht's los und ich habe da so Bock drauf und dieses Match soll Zeit kriegen. Das Ding ist nicht so ein Titelmatch, wo du sagst, ja, Midcard oder sonst was, sondern wir haben dieses Mal, erstmals habe ich bei AEW zwei Frauenmatches, die so groß sind, dass ich keine Ahnung habe, wo ich das platzieren würde. Du könntest das theoretisch, hättest du halt nicht diesen mega Main-Event, auch in den Main-Event packen in einem Stadion und es wäre nicht schlimm. Du könntest aber auch Monet und Britt Baker in Main-Event stellen, es wäre nicht schlimm. Du kannst ihn im Co-Main-Event stellen, ich denke, es wird der Co-Main-Event. Und beide Matches sind halt so brutal gut und groß. Wow. Oder nicht?
Ja, absolut. Und ja, Mina Shirakawa wird ziemlich sicher vor Ort sein, denn die ist jetzt angekündigt für den Tag davor bei RevPro, wird dort um den RevPro Women's Title gegen Dani Luna antreten. Das heißt, die ist auf jeden Fall in der Stadt und die wird natürlich auch eine Rolle spielen. Und ich gehe mal davon aus, dass beide bluten werden. Mindestens.
Ja, also ehrlich, ich mag ja eh Blut, nicht alle mögen das, aber hier muss es sein und hier, die sollen sich komplett kaputt hauen. Also da sollen die Fetzen fliegen, die sollen machen, was sie wollen, die sollen so viel Zeit kriegen, wie die wollen. Das Ding hat ein großes Match verdient und ich bin ehrlich, ich finde Toni Storm absolut fantastisch, was die da abliefert, aber Storyline-mäßig fände ich es geil, wenn Mariah gewinnen würde.
Wird auch spannend werden, wir natürlich, also Toni Storm natürlich lange Zeit in England auch gelebt, hat ja da auch wirklich ihre Weltkarriere eigentlich in England gestartet. Natürlich teilweise ein bisschen auch bei der WXW in Deutschland, aber England war halt schon so die Homebase, wo sie groß wurde. Mariah May natürlich kommt von dort. Das heißt, wird auch interessant sein, wie die Fans, vor allem die englischen Fans, da reagieren werden. Aber ich glaube, da wird auf jeden Fall auch eine Mörderstimmung sein bei dem Match.
Ja. Und danach gibt es
erste Frage. Bekommen wir, denkst du,
ja,
letztes Mal noch hier Final Countdown?
Wenn es schon auf der Grafik von dem Match steht, wenn Swerve im Übrigen in der Promo das so geil aufgebaut hat oder eingebaut hat, nach dem Motto, hör mal, dass dieses Mal, das ist dein Final Countdown, dann will ich auch Final Countdown bei 50.000 Leuten. Und ich will 50.000 Leute, auch dich im Übrigen, egal wo du sitzt, ich will dich schreien hören. Ich will den Beweis, dass du da schreist, weil da musst du mit. Es muss diesen Song geben. Es muss diesen einen Song in seinem letzten, also für Bryan Danielson, in seinem letzten großen Match geben. Damit sind wir beim Main Event. Swerve Strickland gegen Bryan Danielson. Title gegen Kyrie. Och, also ich war zuerst ein bisschen so, kein Strickland gegen Ospreay. Aber dann habe ich mal nachgedacht, fuck, Entschuldigung für Ausdruck, YouTube macht Stress, ist das eigentlich großartig aufgebaut, weil du diese Geschichte von Bryan Danielson, die hatten wir schon in den letzten Reviews immer wieder aufgegriffen, so unfassbar gut erzählst und so gut verkauft, dieses, ich will eigentlich, aber mein Körper macht nicht mehr mit, und das in eigentlich immer den großen Matches, die folgten, also auch bei Ospreay, und gut, das halt immer so, sein Arm, sein Nacken, seine Schulter, kann einfach nicht das, was er eigentlich möchte. Und diese Selbstzweifel durch das Alter, das ist normal, habe ich auch, aber bei ihm halt stärker, das ist so lange erzählt, noch bevor diese Paarung angesetzt wurde. Und es macht halt dadurch so viel Sinn, dass du halt dann sagst, das ist, ich setze meine Karriere aufs Spiel und ich habe noch nie, seit ich hier bin, da ist mir bewusst geworden, nie den großen Titel gehabt bei AW. Und dann hast du diese ganzen Videos, ne? Diese unfassbar coolen Videos, die halt jeden so die Emotionen ins Gesicht drücken mit voller Kraft. Und sag du mal was. Jetzt halt du doch mal einen richtigen Monolog, wo du mal so schwärmst, weil da geht einfach das Herz. Es ist direkt so bom, 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 bom.
Ja, also wir haben hier natürlich einen der absolut besten Wrestler der Welt, einen der besten technischen Wrestler der Welt, der, und das wissen wir, dessen Karriere, also dessen Vollzeitkarriere sich hier dem Ende zuneigt. Jetzt, also wir wissen auch, der hat aktuell keinen Vertrag. Der ist vertragslos. Der Vertrag ist ausgelaufen. Hat aber natürlich gesagt, also er wird hier AEW die Treue halten, ist ja auch sehr eng und sehr gut mit Tony Khan, unterstützt ihn teilweise beim Booking, weil natürlich könnten die WWE jetzt anrufen und können sagen, mach mal einen No-Show und komm nächste Woche nach Berlin. Aber das wird natürlich hier ein Bryan Danielson nicht machen. Also wir gehen schon davon aus, dass wir den hier sehen werden. Ja, und jetzt wissen wir natürlich nicht. Also jetzt hat er im Vorfeld hier diverse Interviews gegeben. Na, eigentlich möchte ich den Titel gar nicht mehr. Ich kann gar nicht mehr so performen. Ich wäre gerne im G1 gewesen, aber ich weiß, mein Körper hält das nicht aus. Ich habe der Tochter versprochen, wenn sie 7 ist, dann höre ich auf mit Vollzeit-Wrestling. Also wir wissen natürlich, die Karriere neigt sich dem Ende zu. Wäre natürlich hier jetzt auch ein würdiger Abschied. bei der großen Show. Auf der anderen Seite wäre es natürlich auch, ja, das große Happy End ist natürlich hier, wenn sozusagen der alternde Star, der Rocky, nochmal den Titel holt. Und man darf nicht vergessen, natürlich, also 2 Wochen später dann haben wir All Out in Chicago. Wir haben aber vor allem im Oktober WrestleDream. Und WrestleDream findet statt in Tacoma, Washington, also einen Katzensprung auch von der Heimat von Bryan Danielson, würde sich natürlich anbieten, zum Jahresende hin sozusagen die Karriere wirklich dann zu Hause zu beenden. Jetzt können wir schon natürlich spekulieren. Auf der anderen Seite, wenn wir kurz nach Japan gucken, Zack Sabre Jr. hat jetzt hier den G1 geholt. Das ist derjenige, wo auch ein Bryan Danielson in Interviews gesagt hat, also er hofft, dass Zack den G1 gewinnt und er hofft, dass Zack den Titel gewinnt. Jetzt wissen wir, die haben im Jänner auch nochmal in Japan quasi das Gegenstück zum Forbidden Door, Wrestle Dynasty. Und was würde sich denn dort als Main Event anbieten, als das dritte Rubber Match Bryan Danielson gegen Zack Sabre? Also,
ja, da muss ich mal so ein Zwischengrätschen kurz.
Ein bisschen, wenn wir hier Deadpool gegen Wolverine nochmal zitieren, also auf der anderen Seite vielleicht zwingen die ihn, das wirklich zu machen, bis er 90 ist.
Nee. Weil Bryan Danielson hat auch jetzt, gestern war das im Interview, noch ausdrücklich klar gemacht, dass er, wenn er aufhört, sofort den Nacken operiert kriegen muss.
Hat er gesagt, was Bryan Danielson in der Vergangenheit auch gesagt hat, ist, dass es ihm unheimlich viel Spaß macht, zu lügen.
Ich sag, das ist ein Ehrenmann. Okay, ich sag mal so rum, ich drehe mal noch ein bisschen auf eine andere Richtung, weil wir reden über Bryan Danielson, zu Recht absolut großartiger Wrestler, einer der besten Wrestler der Welt und eine verdammt große Bühne. Also es wäre halt auch ein perfekter Abschied. Auf der anderen Seite, und das darf nicht zu kurz kommen, haben wir Swerve Strickland. Und Swerve ist nicht nur ein Face-Champion, sondern er hat einen richtig guten One. Der liefert wirklich ab. Die große Sorge war ja, was passiert, nachdem er den Titel gewonnen hat. Und ich finde, er besteht das komplett. Also er kommt als Champion rüber, er trägt die Company, er ist das Gesicht der Company. Und ich mag bei ihm auch total dieses, ich bin ein Guter, aber wenn du dich mit mir anlegst, ich bin auch der Gefährlichste. Und ich bin halt auch knallhart. Und das ist dann nicht persönlich jung, sondern deswegen ist er für mich auch kein Heel oder auch nicht Tweener, sondern einfach, nee, wenn es um den Titel geht, verstehe ich keinen Spaß. Und da gibt es auch keine Freundschaft.
Hat natürlich auch so Dinge gesagt wie, setz doch mal deine Frau und deine 7-jährige Tochter da in die erste Reihe, dann zerlege ich dich vor denen und zeig's denen mal.
Ende jetzt, wo er dann halt nochmal zum Ring geht und dann ihnen den Kick da verpasst. Und ich finde, die Geschichte ist gut erzählt, richtig, richtig gut erzählt. Aber nicht nur aus Bryan Danielson Sicht, sondern mir gefällt halt dieser, ich muss sagen, er ist nicht arrogante, sondern dieser verbissene Champion, der sagt, ey, ich habe das Ding gewonnen und ich habe verdammt viele Sachen gemacht, die nicht gut waren. Aber ich bin bereit, die wiederzumachen.
Und genau, also quasi auch, ich bereue nichts. Und
genau,
natürlich, dieses ich bereue nichts, jetzt haben wir, und wir wissen ja nicht, ob wir den sehen, ich bin natürlich kein Freund bei so großen Matches im Main Event, wenn es dann irgendwie einen Eingriff von außen gibt, nein, mit dem Hangman. Aber natürlich müssen wir den ein bisschen im Hinterkopf behalten, weil er hat selbst gesagt, dass er bereut nichts, das hat er halt alles getan. Und mir ist jetzt noch eine Analogie eingefallen zum Hangman, nämlich wo ich jetzt hier den Marvel-Deadpool-Film aus meinem Gedächtnis gekramt habe. Hangman ist so ein bisschen Thanos. Also der macht ganz furchtbare Dinge, aber glaubt selber, dass es tut, weil es richtig ist. Und ich kann mir das richtig vorstellen, dass der irgendwann mal hier Swerve den Titel abnimmt oder Swerve vernichtet und dann quasi ihm die Frage gestellt wird, und was hat's jetzt gekostet? Und er kann sagen, alles.
Schön die Moralkeule raushauen.
Ein kleiner Nebenstrang. Also ich hoffe natürlich trotzdem, dass der nicht hier im Match wirklich eingreift. Ich hoffe, wir sehen hier wirklich den Klassiker und ich hoffe, wir sehen hier natürlich den verbissenen, brutalen Champion, der sozusagen das bringt, was er sagt. Und auf der anderen Seite die alternde Legende, wo schon links und rechts so kleine Stückchen runterfallen, der aber immer noch sich irgendwie hochrappelt. Und es ist jetzt die Frage, wollen wir das große Happy End? Der holt das Ding nochmal, holt den Titel. Dann kann er ja so ein bisschen den Ric Flair machen, dass er hier sagt, okay, ich schiebe jetzt die Nacken-OP hinaus, ich bin jetzt ein Fighting Champion, ich verteidige diesen Titel und ich verteidige ihn so lange, bis ihn mir irgendjemand abnimmt und dann ist es das für mich gewesen. Oder haben wir natürlich hier den Swerve, der sagt, ich, bei mir gibt's keine Sentimentalität, ich zerstöre den alten Mann vor der Familie und vor seinen Fans und seinen Freunden und gehe als Champion weiter gegen Jahresende.
Ich würde sagen, er macht den Ric Flair, aber anders. Und zwar in dem Sinne, es wird ein wirklich absolut fantastisches Match. Das steht für mich fest. Also die Swerve ist im Ring einer meiner Lieblingswrestler, die halt wahnsinnig spannende Matches erzählen und die auch spektakulär sind. Und wenn es etwas gibt, was Bryan Danielson gut kann, dann halt fantastische Matches rausballern und Storyline innerhalb der Matches erzählen, Dramaturgie. Also es wird jede Menge Drama geben. Und ich, jetzt wieder Fantasy-Booking, denn ich bin so ein guter Booker. Bryan Danielson ist kurz vorm Sieg. Er schafft es vielleicht ganz knapp nicht, weil sein Körper vielleicht nicht mitmacht. Vielleicht schafft er einmal nicht genug mit Kraft, Swerve runterzudrücken oder sonst was. Und Swerve und Bryan Danielson realisiert das und Swerve kickt ihn. Und dann kniet Danielson und weiß einfach, okay, mein Körper schafft es nicht mehr. Und das ist dieser Ric Flair Shawn Michaels Moment, wo es kein I love you gibt, sondern einfach einen Kick, volles Rohr gibt. Und es dann heißt, 1, 2, 3, Swerve ist weiterhin der Champion. Ich finde, er hätte es verdient. Und Bryan Danielson steht am Ende von All In im Ring. 50.000 Leute, Standing Ovation, Feuerwerk, Abschied auf der großen Bühne mit, ich hoffe, einen seiner besten Matches, seit er bei AEW ist. Und da gab es verdammt viele gute Matches, herausragende Matches, wo dann Swerve auch sagen kann im Nachhinein, so, yo, ich habe alles gegeben, um diesem Mann den größten Abschied zu geben, der möglich war. Swerve hätte gewonnen, Bryan Danielson hätte den größten Abschied bekommen, der halt noch möglich war, wo er dachte, ey, Wrestling ist für mich vorbei und jetzt stehe ich halt in einem Stadion in Wembley und kann mich so verabschieden mit einer fantastischen Leistung. Das wäre für mich ein Happy End für zwei Leute. Ich würde so machen.
Okay, das heißt, wir haben, du sagst hier, großer Abschied, Swerve gewinnt.
Ja.
Ich sag, letzter Schritt in der Karriere Richtung Karriereende, solange bis er den Titel verliert und Danielson gewinnt.
Ja, dann kommen wir doch mal jetzt zu den Kommentaren und zur Parole. Wer es bis hierhin ausgehalten hat, ihr kennt es, nervig, aber wir wollen einfach gerne sehen, okay, es hören wirklich irgendwie ein paar Leute uns beiden alten Männern zu. Es gibt eine Parole wieder. Geht bitte auf YouTube, wo ihr uns dann sehen könnt dieses Mal ja auch. Geht in die Kommentare rein. Und die Parole lautet dieses Mal einfach nur, wer gewinnt. Also schreibt einfach nur rein Swerve oder Bryan. Und wir gucken mal bei den Kommentaren, wer gewinnt. Das ist das Einzige. Einfach wirklich den Namen, den ihr tippt. Das ist die Parole dieses Mal. Das würde mir helfen. Das wäre super.
Ja, macht das mal. Würde mich auch interessieren. Könnt uns natürlich auch weiter hineinschreiben, was ihr von den anderen Matches haltet, was ihr denkt, wer da gewinnen wird. Aber Swerve gegen Bryan Danielson interessiert uns natürlich als Parole, wer hier den Sieg holt. Und ja, wie gesagt, am Mittwoch, zumindest auch wenn wir die Spoiler lesen, sollten wir dann die finale Card kennen. Also außer Tony Khan haut da noch dann auf Social Media ein, zwei Pre-Show-Matches raus.
Ach, du hast die Matches.
Du hast im Vorgespräch gesagt, und wir haben ein paar Mal so ein bisschen die Säulen erwähnt, und eine Säule, die ein bisschen untergegangen ist, die gerade jetzt wieder aufgetaucht ist vor kurzem, ist hier natürlich ein Sammy Guevara, der sich ja gemeinsam mit Dustin Rhodes die Ring of Honor Tag Team Titel geholt hat. Also Dustin Rhodes vor allem jetzt auch gerade Double Champion bei Ring of Honor, Trios und Tag Team Champion. Und du hast gemeint, dass wir die beiden vielleicht in irgendeiner Form bei der Pre-Show sehen könnten. Ich ja. Könnte mir natürlich vorstellen, dass wir auch die Van Erichs vielleicht sehen. Also auch die hätten sich natürlich mal einen großen Stadionauftritt verdient. Ich kann mir auch vorstellen vielleicht, wir haben ja einen der Neffen von Dynamite Kid, der wird ja auch bei Dynamite noch ein Match haben, Tom Billington, der trifft auf Jericho. Könnte mir vorstellen, dass der vielleicht auch einen kleinen Auftritt bekommt, entweder hier auch oder im Gauntlet-Match. Also ich denke mal, ein paar kleinere Überraschungen bekommen wir vielleicht. Und ja, du hast gesagt, Saraya gegen Emi Sakura, könntest du dir vorstellen. Also
ja, das wurde angekündigt von ihr so ein bisschen auf Social Media.
Ja, also ich denke mal, was hatten wir letztes Jahr? Ich glaube, 3 oder 4 Pre-Show-Matches und noch diesen einen Engel hier mit Agogo und Big Show und der Jared Crew. Also kann man vorstellen, dass wir da auch wieder bisschen was Unterhaltsames noch in der Pre-Show, in der Zero Hour oder in der Zero 1,5 Stunden waren es ja zuletzt immer, sehen werden.
Ja, das wären 2 Stunden, oder?
Vielleicht sind sogar 2 Stunden.
Ich würde sagen, das wären 2 Stunden. Das, ich meine, die Maincard fängt ja um 19 Uhr an.
Und hier, also 18 Uhr.
Genau, bei uns.
Zeit.
Genau, 19 Uhr und dann wird die Kickoff-Show, glaube ich, 17 Uhr beginnen. Das werden halt 2 Stunden, wird wahrscheinlich so die erste halbe Stunde, bla bla bla, Stadion ist noch leer und dann kommen so die ersten Matches.
Also Ortszeit, zumindest auf Ticketmaster steht hier Beginn Ortszeit 17 Uhr. Das wäre hier 18 Uhr. War, glaube ich, letztes Jahr aber auch so. Ich glaube, da hieß es Zero Hour eine Stunde. Das waren dann 1,5, weil ich weiß noch, da saß ich dann schon oben und plötzlich kamen hier eben Jared und Co. raus und, oder Rusev war das, glaube ich, sogar, der da rauskam.
Rusev?
Zu Beginn, Miro. Und das begann, meine ich, schon um 20:30. Also, ja, wir werden es auf Social Media wahrscheinlich näher erfahren, wann die Zero Hour wirklich losgeht. Ja, Olaf wird auf jeden Fall hier mit dem Watch-Along live dabei sein. Das heißt, der wird euch natürlich hier die Perspektive von zu Hause bieten. Ich werde mal schauen, ob ich ein bisschen ein paar Eindrücke von unterwegs bieten kann. Ich habe auch mit Olaf schon gesprochen. Also wir werden irgendwann, entweder montags, da bin ich noch in London, oder wenn ich dann wieder zu Hause bin, werden wir noch ein kleines Special machen. Da werde ich so ein bisschen was erzählen, weil ich habe jetzt eben Fosse habe ich geplant, Rev Pro habe ich geplant, Eve und Tokyo Joshi Pro gibt's, Progress gibt's, also ich werde ein paar Shows mitnehmen.
Das Konzert.
Genau, das Fosse und Swerve Strickland Konzert und werde dann ein bisschen dann auch erzählen, was mir so in London widerfahren ist. Ich hoffe diesmal keine Reisekatastrophe.
Was wir noch ganz vergessen haben. Ich bin sehr gespannt auf die Stage, weil letztes Jahr, das war ja quasi das erste Stadion-Event von AEW, da war halt der Entrance-Bereich, er sah cool aus, er war halt nur relativ klein. Auf den Lageplan bei der Ticketmaster hast du aber schon gesehen, dass es dieses Mal halt wirklich eine richtige Stage geben soll, und zwar anstatt frontal quasi links. Da bin ich gespannt, wie die aussieht. Ich bin auch gespannt, ob man so ein bisschen sagt, ey, das ist unsere WrestleMania, also machen wir auch bei den Entrances mehr Special Entrances. Hätte ich Bock
drauf. Ja, ich hätte auch nichts dagegen, wenn die Stage ein bisschen woanders ist als letztes Jahr, weil ich bin da oben in dieser Pressebox gesessen und die war genau auf der Seite von der Entrance. Das heißt, ich habe von den Entrances genau nichts gesehen, weil die alle sozusagen genau unter mir stattgefunden haben.
Also es sieht zumindest auf dem Lageplan, würde ich es so deuten, ähnlich wie, es wird nicht so groß wie WrestleMania, sagen wir mal ehrlich, aber es sieht ein bisschen aus, als wäre das erhöht, als wäre der Platz genug und es wäre halt wirklich eine richtige Bühne. Und ich kann mir halt so eine Rampe vorstellen. Und mal gucken. Ich glaube auf jeden Fall, dass es optisch und von der Produktion her größer sein wird als letztes Jahr. Dass man halt wirklich sagt, das war dieser eine Testlauf und jetzt so, wir haben ein bisschen getuned. Wie weit, muss man sehen. Aber ich bin sehr gespannt drauf und ich freue mich auf die Entrances.
Ich meine auch, dass sie ein bisschen weniger Zeit für den Aufbau haben, weil er jetzt noch bis 20. August, also bis heute, die Taylor Swift Konzerte im Wembley Stadium stattfinden.
Ja, aber das
können, glaube ich, auch, ich meine mal was gelesen zu haben, weil die brauchen dann, glaube ich, auch wieder noch einen Tag zum Abbau und dass die dann, glaube ich, erst ab Mittwoch oder Donnerstag sozusagen mit ihrem Kram rein können.
Ja, aber das, wie gesagt, es wird ja nicht WrestleMania, wir bauen da noch eine Achterbahn hin. Ich rechne eher damit, was man halt sagt, ey, wir machen eine erhöhte Bühne und darauf wahrscheinlich einfach große Screens. Weil man legt ja auch momentan das Design ja auch ein bisschen aus. Man hat dadurch diese Collision Stage ja auch eigentlich alles schon vorbereitet optisch. Ich bin gespannt, aber ich denke auf jeden Fall, es wird größer wirken vom Entrance her, vom Production Value her. Und ich habe richtig, richtig Bock. Also wirklich, ich kann es nicht mehr betonen. Ich habe Bock. Wir haben Besuch, der eigentlich kein Wrestling guckt. Aber trotzdem haben wir alle.
Aber der Besuch wird halt Wrestling gucken.
Ja, und zwar richtig, richtig lang. Und es gibt lecker Essen und Snacks ohne Ende. Das wird, Cheat Day ist Untertreibung. Ne? Also, ich glaube, unter 20.000 Kalorien gehen wir da nicht raus. Aber muss auch mal sein. Ach, das wird schön.
Und du musst vor allem nicht wieder wach bleiben, wie spät nachts, sondern die Geschichte wird sich wahrscheinlich so gegen 23 Uhr erledigt haben. Ne?
Ja, ich freue mich auch. Dieses beginnt bei Tag und es ist auch bei uns Tag. Und wenn es bei uns dunkel ist, wird es auch drüben dunkel.
Ach, ich hab Bock drauf. Kannst natürlich den Besuch dann noch zwingen, auch noch nachher den Scrum zu gucken.
Also nein.
Ich werd natürlich schauen, ob ich da auch wieder vor Ort sein kann. Vielleicht.
Du kannst ja wieder eine Frage stellen, wo dich lobt.
Ja, schauen wir mal. Ich habe das letzte Mal, ich weiß ja nicht, ich hatte schon ein bisschen die Angst, dass ich in Ungnade gefallen bin, weil ich habe das letzte Mal, glaube ich, 4 Fragen gestellt und habe mir bei jeder Frage dann schon gedacht, ich weiß nicht, ob das noch okay ist, aber der nimmt mich halt wieder dran, also frage ich nochmal.
Fragst du zum Thema Streamingdienst? Und frag mal blöderweise einfach, ob er sich auch mal eine Show in Deutschland vorstellen kann. Da kommt natürlich PR-mäßig, ja, irgendwann ist ein wichtiger Markt, aber frag mal wegen
Streaming. Ich glaube, das habe ich sogar letztes Jahr schon mal gefragt, bezüglich der deutschen Show. Ja, schauen wir mal. Also es wird sich natürlich auch anbieten. Jetzt haben sie auch gerade den größten Bass. Also TV-Verhandlungen, da könnten wir jetzt noch mal eine halbe Stunde wahrscheinlich drüber sprechen. Das machen wir jetzt hier nicht.
Nein.
Aber es wird natürlich sich anbieten, das sozusagen ein bisschen zu nutzen, diesen Hype, um auch den neuen TV-Deal anzukündigen. Und wenn er das macht, vielleicht in der Zero Hour, dann werden
wir Fragen.
Einige Fragen, dann wird es eine große Pressekonferenz werden. Schauen wir mal.
Es muss eigentlich da passieren. Also ich finde,
also
das ist so der richtige
Ort. Wenn die Geschichte in trockenen Tüchern ist, dann gibt es, glaube ich, keine bessere Bühne, das anzukündigen, ja. Vor allem wenn es wirklich ein großer, guter Deal ist, als hier. Aber mal schauen. Ansonsten werden uns auch ein paar andere Dinge einfallen, die wir fragen können.
Ja, aber jeder, der zu Hause guckt, echt, schaltet YouTube ein, der Olaf sitzt da, guckt es euch mit ihm zusammen an, habt Spaß zusammen, 18.45 Uhr bei uns bei YouTube, er wird sich freuen, ich gucke auch auf jeden Fall rein. Und anders als bei Kai habe ich nicht Angst, dass er aufpinkeln muss.
Das stimmt, ja.
So, das war's. Ich freue mich
auf das. Dann seid ihr mal zumindest mit den Matches, die wir jetzt kennen, mit den Hauptmatches gut versorgt. Ein paar Spekulationen haben wir angestellt. Schauen wir mal, wie viel davon eintritt. Und ja, ansonsten, wir haben freitags natürlich noch das Magazin mit, ich glaube, Shaggy und Olaf oder Olaf und Kai. Olaf ist auf jeden Fall mit dabei. Das heißt, spätestens da für unsere Supporter könnt ihr euch auch nochmal auf den allerneuesten Stand bringen, was das AEW-Wochenende angeht und natürlich auch ja den Rest der Wrestling-Welt. Beispiel in Berlin ist er dann auch schon gleich die Woche danach. Also ja, sind auf jeden Fall ein paar gute Tage, um Wrestling-Fan zu sein, würde ich sagen. Vor allem in Europa.
Ja, definitiv. So, jetzt ziehen wir mal den Stecker. Ich muss noch einkaufen, gehen Snacks kaufen.
Jo, also Parole nicht vergessen, sagt uns Brian oder Swerve in den YouTube-Kommentaren, egal wo ihr uns gerade gehört oder gesehen habt.
Viel, viel Spaß bei AEW All In. Wir hören uns danach. Bis denn.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.